Plopp.
Plopp. Prost, die Herren.
Prost. Prost. Okay. Mhm.
Neues Nexo 7. Oh je, das war schlechter.
Prost.
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 Okay. Wir kommen beim Biertauchern mit dem Gregor.
Mit dem Horst.
Mit Harald.
Mit dem Johnny.
Und mit Martin.
Juhu!
Er ist wieder da. Ja, wirklich wahr. Nach langer, langer Zeit. Genau. Das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von wukonic.com, der Internet-Österreich aus dem Internet. So ist das gut. Ich glaube, jetzt haben wir den perfekten Spruch zusammen. Ja, wir schreiben den
12. August und befinden uns im alten AKH und hoffen, dass der Regen bald aufhört, damit wir aus dem Torbogen, unter dem wir geflüchtet sind, wieder weggehen können.
Ja, sonst haben wir halt eine wunderbare...
Ich glaube, das letzte Mal wieder hat es auch geregnet.
Das
kann sein.
Jetzt kommt wieder 100 Folgen nicht.
Die Marke ist nur zur Regen 3 Wochen da gewesen. Da hätten wir es auch Regen gewünscht.
Genau.
Nur deine Schuld.
Na gut, dann fange ich mal eine ganz lustige Frage an. Martin, was hast du denn die letzten 100 Folgen erlebt?
Tiefluft holen, nein, das ist zuletzt nicht alles. Ich habe ein Weihnachtsbier aufgeklappt irgendwo und heute zur Feier des Tages rausgeholt und das hält mich zum Schäumen auf.
Und das hast du seit Weihnachten, dieses Bier?
Nein, das war glaube ich ein bisschen nach Weihnachten.
Okay.
Vielleicht ist es gar kein Schaum, vielleicht ist es Schnee.
Das ist Schnee. Das ist Schnee, genau.
Ein einzigartige Abfüllung. Ist das ein Bockbier oder ist das ein alkoholfreies?
Nein, das ist ein Weihnachtsbräu steht drauf.
Aber es ist
aber ein Starkbier, sehe ich gerade.
Okay. Schnell zu Weihnachten reden. Ist alles erlaubt dann. Genau. Für die Bierbrauer.
Im Starkbier muss man schneller reden.
Ja, stimmt. Eineinhalbfache Geschwindigkeit. So, Roundup von Themen. Vielleicht übernehme ich mal deine Rolle. Was möchtest du uns erzählen, Horst?
Ich war einmal im Kino, diesen Lone Ranger angeschaut, kann davon berichten. Und sonst nicht sehr viel.
Okay. Ja, ich habe auch, bin technologisch sehr uninspiriert zurzeit, aber ich werde euch was vom Sandmann erzählen.
Sandmann?
Ja, bei mir gibt es was von OS Domotics, einen Lernroboter.
Ah, der macht Lärm?
Lernen.
Achso. Der lernt viel.
Okay. Na, da kann man was lernen.
Ah, okay.
Puh, ja, bei mir war sehr viel Urlaubsfeeling und so in letzter Zeit. Ich habe mich auf Technologie anderer Art verlassen und habe tauchen gelernt.
Wirklich?
Ja.
Er lebt noch.
Ja, genau. So mit Tieferhalsschnorchel, so richtig, ja, genau, mit Flasche und
Gewichten. Aber Tauchcomputer war schon an Bord. Aber sonst nein, ich war noch, kann ich noch kurz erzählen. Aber.
Super, ja.
Ohne Bluescreen.
Zum Glück.
Ich war auf der ATAC Sommerakademie und habe mir dort ein Seminar zum Thema Finanzialisierung der Natur, Terrorismus für Anfänger und Finanzialisierung der Natur angeschaut, gegeben. Und sonst habe ich mich in letzter Zeit beschäftigt mit dem bisschen mit dem Gärtnern und dann mit dem Thema Ernährungssouveränität weiter. Das war erst wie vor einem Jahr, da waren da war schon mal erzählt.
Da wird's, schaut ein bisschen verhungert aus.
Ja. Und da sind wir gerade dabei, für ein Frühjahr 2014 ein Forum, ein österreichisches, zu organisieren, um alle Leute, die sich damit beschäftigen, zusammenzubringen. Ja.
Stichwort Food Corporation.
Und die vegane Food Corporation gibt es inzwischen auch schon. Die wird gerade umgebaut. Kommt gerade von der Baustelle.
Also wirklich so echt umgebaut, nicht strukturell.
Nein, echt, ja, das Lokal wird renoviert sozusagen. Oder da sagen wir vielleicht der Keller. Der Keller wird jetzt von einem Keller zu was ein bisschen besserem.
Zum Obergeschoss.
Nein, zum Obergeschoss nicht. Aber vom dunklen Keller zum hellen Keller. Das ist der Plan.
Ja, erzähl mal von der ATAC Sommerakademie. Was war
da? Ja, soll ich gleich losstarten?
Ja.
Also die ATAC Sommerakademie, die findet ja jedes Jahr statt und da gibt es immer ein großes Überthema.
Ist
das
nur in Wien? Oder?
Nein, das ist immer woanders, das ist nicht in Wien. Okay. Das war jetzt in Eisenstadt. Mhm. Und diesmal war das Thema Reset Finance. Und ich habe allerdings mir, also es ist so, da gibt es immer Workshops, die zu dem Überthema mehr oder weniger gut dazu passen, und da kann man sich was zusammenstellen. Mhm. Und Seminare, die dann über 3 Tage lang oder über die ganze Sommerakademie gehen. Und ich habe mein Seminar, das ich besucht habe, das war zum Thema Finanzialisierung der Natur. Und da ging es eben darum, um diesen großen Trend, der jetzt gerade stattfindet, dass von allen möglichen Playern, Finanzinstitutionen hauptsächlich, aber auch von Firmen wie Nestle zum Beispiel, forciert wird, dass Natur zuerst mal einen Preiszettel kriegt und danach auf Basis von dem Finanzprodukte produziert werden können. Und das das Beispiel Nummer 1, das sind ja die CO2-Zertifikate, die kennt jeder, das war ausreichend in den Medien. Und ähnlich schlecht wie die funktionieren, funktioniert das halt meistens. Und naja, das krasseste Beispiel ist aus Brasilien. Da ist es so, dass jeder, der Regenwald besitzt, darf 20% davon anderweitig nutzen und 80% müssen stehen bleiben. Mhm. Und das hat allerdings wegen Korruption und Co. nicht so wahnsinnig gut funktioniert. Mhm. Und deswegen haben sie es jetzt geändert. Es ist nach wie vor so, dass 80% stehen bleiben müssen, aber diese 80% müssen nicht am eigenen Grund sein, was dazu führt, dass jetzt Leute die Regenwald kaufen, der komplett abgelegen ist, wo man sowieso nie die 20% nutzen kann, weil man erst Straßen hinbauen müsste und so weiter. Und ihre 20% von dort quasi an die verkaufen, die abgeschlossener Regenwald ist, das brauchen. Und im Endeffekt ist viel mehr Regenwald abgeholzt wird als jemals zuvor, aber dafür funktioniert es. Autsch, genau. Ja, und da gibt es halt so das nächste große Ding. Also ein Beispiel sind da, wenn Straßen gebaut werden in Deutschland oder Österreich, gibt es oft Ausgleichsflächen, wo halt neben der Straße irgendwelche Biotope sein sollen und da wird es jetzt schon langsam knapp. Mhm. Und man kommt nicht mehr und da wird jetzt überlegt, wie man das anstellen könnte, dass man diese Ausgleichsflächen anderswo baut oder stehen lässt, besser gesagt.
In der Mitte vom Neusiedlersee
zum Beispiel. Genau, in der Mitte vom Neusiedlersee. Im Schilf am Mond, genau. So eine Dinge. Und
Bergwerken hat man, glaube ich, auch Platz. Ne?
Ah ja, genau, das ist sicher ein spannendes Ökosystem. Ja, genau.
Kreativ.
Genau, und jedenfalls
Ökosystem. Ich habe die vierte Dimension angesprochen, in der Vergangenheit, also dasselbe Grundstück.
Aber ja.
Oder in die Zukunft eigentlich. Ne? Versprichst du das in 100 Jahren?
Genau. Das wäre noch was. Das machen wir am Finanzmarkt eh gerne.
Nachdem die Autobahn wieder abgerissen ist,
Naturschutz
kommt wieder grün.
Genau, nachdem die Autobahn abgerissen ist, ist das
Urwald.
Genau. So in 500 Jahren.
Für einen Job.
Tschüss. Ja, und da gibt es halt verschiedenste, unter anderem Österreich, Staaten, Firmen und sonstige Organisationen, auch Naturschutzorganisationen, das ist ganz spannend, die sich dafür einsetzen, dass endlich mal der Wert von Nationalparks und so beziffert wird, damit man dann vielleicht so auch noch mehr Staatsschulden aufnehmen kann oder so, weil ja dann dieser Wert zusätzlich auf der anderen Seite von der Bilanz steht oder so. Und die Naturschutzorganisationen sind also aus dem Grund dafür, dass sie sagen, wir haben unsere riesen Nationalparks zum Beispiel und wenn wir die dann haben, dann haben die einen gewissen Wert.
Mhm.
Aber das Problem ist, dass es eigentlich keine Beispiele gibt, wo das gut funktioniert und nur negative Beispiele. Und wenn man sich anschaut, welche Firmen da dabei sind bei solchen Initiativen, Nestle zum Beispiel, dann, oder Banken und so, dann kann man sich schon legen, dass die nicht unbedingt Nationalparks erhalten wollen.
Abholzen, Geld machen.
Ja,
und das legitimiert.
Ja, das ist eher spannender Punkt.
Systeme, um es zu legitimieren. Ne?
Und dieser Prozess, der dazu notwendig ist, dass man überhaupt diesen Preiszettel draufbringt, sozusagen auf die Natur oder auf die Ökosysteme oder was auch immer man genau hernimmt, der hat auch noch einige Nebeneffekte, weil ja dazu ist zum Beispiel notwendig, dass das ganz genau kartiert ist, wo was ist und eine Methode gefunden wird, überhaupt wie das Ganze bemessen werden kann, genau. Und da gehen dann halt oft große Änderungen einher mit der Art und Weise, wie die Natur genutzt wird. Das krasseste Beispiel ist ja einfach, dass Grund von Almenden zu Privateigentum wird zum Beispiel. Das ist ja schon mehr oder weniger abgeschlossen, kann man sagen, der Prozess.
Das ist aber Jahrhunderte alt,
ja, genau. Dieser Prozess. So wird es dann mit anderen Dingen auch funktionieren.
Sollte übrigens jeden auch PC-Freak interessieren, weil das ein Thema ist, das auch die Creative Commons Sache betrifft. Dass eben, ich glaube, noch kurz vor Beginn der Industrialisierung, weil der Staat stärker geworden ist, hat in Europa angefangen, dass die also Gemeindeweiden und diese Allgemeingüter, die halt dem ganzen Dorf gehört haben, das Vieh zu treiben, sind dann meistens von den Adeligen oder den aufkommenden Bürgerlichen halt dann privatisiert worden. Und es wurde sozusagen Landreformen gemacht. Und da gibt es auch schon von damals so finanzkapitalistische Studien, die haben gesagt, das Unglück der Commons sozusagen, also das sozusagen sich niemand für die einsetzt, obwohl jeder kapiert hat, dass das dem ganzen Dorf gut geht, aber es hat halt keiner nutzen können und kapitalisieren können und dann gehen es halt unter und Europa hat eh irgendwie überlebt. Also, aber das kann man eigentlich übertragen eigentlich auf Sachen, die jetzt in der freien Software-Szene uns wichtig sind. dass das eigentlich auch so gehen könnte. Ne? Also wenn sozusagen die Kapitalisierung von gewissen Dingen, die wir jetzt als gegeben und gratis annehmen, einmal Mode macht, so wie du jetzt sagst, bei Naturschutzgebieten, dass das dann meistens für diese Gebiete nichts Gutes ist oder für die Allgemeinheit eigentlich auch nicht unbedingt was Gutes.
Genau, und der Tragedy of the Commons geht ja so, dass die dass alle Bauern so egoistisch sind, dass sie so viel wie möglich dieses Commons nutzen und deswegen so die Theorie dahinter ist, kann nichts anderes passieren, als dass eine Übernutzung stattfindet und das Ganze deswegen untergeht. Aber das ist inzwischen auch schon empirisch, glaube ich, widerlegt. Es gab jedenfalls einen Wirtschaftsnobelpreis, wenn ich mich richtig erinnere, der eben für diese Untersuchung überreicht wurde, dass mehr oder weniger Bauern miteinander reden können, so ungefähr. Jetzt habe ich leider den genauen Namen vergessen, wie was da.
Das haben die auch was die ein sehr hat. Traditionell gewachsenes Netzwerk von Traditionen und Regeln und Tabus, das einfach auch dazu dient, eben so eine Überweidung oder eine Überausnutzung zu regulieren.
Genau, und deswegen passiert das nicht unbedingt, dass die Übernutzung stattfindet. Aber das war halt das Argument, das dann dazu geführt hat, zu diesen Privatisierungen. Und das haltet sich bis heute noch ganz gut.
Ja, aber das ist ein ziemlich also es zieht ein bisschen runter, dieser Vortrag oder dieses Seminar, oder?
Perspektiven? Ja, es ist tatsächlich so, dass sich jetzt verschiedene Netzwerke eigentlich in ganz Europa bilden, die sich mit dem Thema genau auseinandersetzen, in der Zivilgesellschaft sozusagen, das geht jetzt gerade los. Und was man konkret dagegen tun kann, ist natürlich eine schwierige Sache, weil das ja auf internationaler Ebene jetzt mal verhandelt wird. Ich glaube, man sollte ein bisschen die Augen offen halten und nur weil jemand sagt, juhu, das ist jetzt eine super Umweltschutzsache, wenn jeder Wald genau beziffert ist, wie viel Euro der wert ist, dann hat es trotzdem noch Angst, dass das was Gutes ist, im Gegenteil. Ja, und dann ist halt, wenn man, was weiß ich, zum Beispiel beim Alpenverein ist oder so, kann man ja dort mal anfragen, was die davon halten, dass Berggipfel mal mit einem kommodifiziert werden sollen oder in Wert gesetzt, wie es so schön heißt. Und weil gerade der Alpenverein könnte ja zum Beispiel auch sagen, das ist super, weil dann ist endlich mal schwarz auf weiß zu lesen, wie wertvoll unsere Wanderwege und was auch immer ist. Ja. Aber was dann weiterhin damit passiert, muss man halt auch immer im Auge behalten.
Wenn es einmal beziffert ist, dann, dann weiß man nicht, was für böse oder gute Geschäftsmodelle sich entwickeln.
Wenn du Wanderwege ansprichst, einen Altenverein, der ja hauptsächlich auf freiwillige Arbeit beruft, diese ganze Wegmarkierung und Weginstandsetzung sind ja oft Freiwillige, die das machen und nicht sehr oft bezahlte Firmen. Und gerade wenn man dann das kapitalisiert, wie du sagst, und sagt, ja, der kostet jetzt so und so viel, ist einer der Effekte, der wird oft nicht bedacht, dass dann sofort Leute, die bisher freiwillig etwas getan haben, sich dann daraus zurückziehen. Weil sie dann sagen, ja okay, wenn das euch so und so viel wert ist und das ist jetzt geschätzt meine und meine Motivation. Arbeit ist nicht geschätzt worden, dann warum soll ich da jetzt dafür arbeiten?
Verständlich, ja.
Und
es entstehen dann Kräfte, die natürlich dahinter ein Geschäftsmodell suchen und sehen, weil jetzt hast du nämlich einen Preis davon und es beruht ja immer darauf, ich kaufe was ein um einen niedrigeren Preis und verkaufe es um einen höheren Preis. Das ist die Marktwirtschaft. Ne? Der Kunde kann aber nicht mehr entscheiden, ne? Der Wanderer, sonst entstehen dann Firmen, die das haben wollen, kennen dann normalerweise die richtigen Leute, um es auch zu bekommen. Und dann entstehen plötzlich Geschäftsmodelle und plötzlich musst du für die Wanderung was zahlen.
Mautwanderweg. Micropayment beispielsweise. Ja, genau. An jedem Ding einen, ja, genau richtig
was. 4 Euro.
Wenn man die 4 Cent sich nicht mehr leisten kann, dann verschwinden die Designs halt mitten im Wald.
Das ist halt mal unangenehm.
Oder noch besser, die gibt es gar nur noch, wenn man durch so Augmented Reality durchschaut.
Richtig. Nur noch mit Google Glass. Die Park-Sheriffs und dann gibt es die Wander-Sheriffs. Naja, wir lachen drüber, aber wenn Geschäftsmodelle entstehen, wird das überlegt. Ne? Es muss Geld, Profit bringen. Wie sichere ich dieses System ab, dass nur gewisse Leute reinkommen, die bezahlen, was vorher umsonst war. Das heißt, ich schaffe mal Mangel und verkaufe dann durch die entstehende Nachfrage etwas um Geld. Der Mangel ist vorher
ein Monopol zu verschaffen, wie der Kapitalist. Ich finde, es gibt noch eine super schöne Parallele zur freien Softwarewelt. Nämlich, wenn sich das einmal durchgesetzt hat, dass jeder Wanderweg bemautet ist und irgendeiner Firma gehört, die den verwaltet und maintaint und so, dann wird es auch heißen, ihr habt keine Chance, da jetzt irgendwie selber einen Nationalpark zu verwalten mit Wanderwegen, weil wenn das keinen Preis hat, hat es auch keinen Wert und dann wird sich ja keiner darum kümmern. Also es wird dann total diese unmöglich gemacht, auch von der Vorstellung, dass da einfach Leute sich jetzt zusammenfinden und da gratis arbeiten, wie bei freier Software. Wie soll denn das gehen? Diese Argumentation kennen wir alle von der Computerszene. Das heißt, ja, freie Software, das ist immer nur Liebhaberei und da wird nie was Innovatives und Gescheites entstehen, weil ja kein finanzieller Anreiz dahinter ist. Man wird sich auch nie finden.
Das ist anstrengend. Ich
glaube, genau das.
Warum ist dann Google so reich? Das ist ja freie Software.
Google?
Ja, das Betriebssystem Android.
Das, aber nicht Google selbst. Ne?
Naja, aber fast die gesamte Software ist frei.
Ja, also das ist, ich weiß schon, also wenn man ich bin auch auf das bizarre Argument oft getroffen innerhalb meiner Arbeit, dass irgendwie so offene Software zerstört Arbeitsplätze. Und das ist halt, ja, also es ist halt schwierig.
Jetzt kommen wir als Wander-Alpenverein zerstört Arbeitsplätze von Straßenbaufirmen.
Ja. So schaut das aus. Wir können lachen, es ist aber anstrengend, immer wieder aufs Neue dieses Argument irgendwie ernsthaft aufzugreifen und zu sagen.
Aber ich finde, es ist gut, das in Analogien zu setzen, die nichts mit der Software zu tun haben, um das eben einfach leichter erklären zu können.
Ich tue mir schwer. Also bei Besprechungen sage ich dann immer zu meinen Kollegen, alles, nur keine Autovergleiche. Also jetzt, das war kein Autovergleich oder so, aber ich finde, ja, Autovergleiche werden für Software und so solche Sachen gerne hergenommen und erklären, schaffen oft mehr Verwirrung oder erklären etwas falsch aufgrund der Einfachheit. Aber Analogien sind
nicht... Freie Software heißt nicht, dass es umsonst ist. Ja? Das hat nichts mit Freibier zu tun.
Ja, genau,
das ist wichtig. Sondern freie Software bedeutet ja, dass man gemeinschaftlich eine Software produziert und gemeinschaftlich die Sourcen und die Benutzbarkeit in der Gemeinschaft fördert. Natürlich kann jeder drumherum ein Geschäftsmodell bilden und es verkaufen, was ja auch passiert. Ja? Die größten Firmen der Welt nutzen freie Software. Apple, ja, der Kernel ist frei. Das Einzige, was bei Apple nicht frei ist, ist die Benutzeroberfläche, die grafische. Der Unterbau ist nach wie vor frei. Ja? Die kann jeder downloaden und kompilieren.
Also ja, aufgebaut haben auf freie Software.
Ist aufgebaut auf freie Software, ja. Sie verwenden auch sehr, sehr viele freie Software in ihrem Betriebssystem. CAPS Drucker Print System oder die Rendering Engine, WebKit. Ja. Den Kernel, den Mach-Kernel, der ist frei nach wie vor, ja. Den veröffentlichen sie immer wieder.
Ja,
der wird auch mit der Community entwickelt. Ja. Das Einzige, was bei Apple geschlossen ist, ist die grafische Benutzeroberfläche auf der Konsole. Drunter ist es frei.
Mit dem Kernel alleine kannst du de facto auch nichts anfangen, du brauchst ein System drauf und das ist das, wo sie ihr Geld drin machen. Aber wenn sie alles vom Grund, also wenn sie wo aufbauen können, das nutzen sie natürlich auch. Also man kann ein gutes Beispiel damit, wo man wirklich zeigen kann, dass man auch durchaus Geld machen kann, wenn man was Eigenes draufbaut. Ich meine, egal wie man jetzt zu Apple steht, und trotzdem auch auf den Schultern von anderen aufbauen kann. Und das ist das Tolle an freier Software. Es steht jedem frei, was zu tun.
Wenn das Geschäftsmodell von Apple ist, ich produziere die Hardware, binde mein Betriebssystem an die Hardware, verbiete anderen, das Betriebssystem ohne meine Hardware zu vertreiben und habe dadurch ein Ökosystem, obwohl eigentlich der Unterbau frei ist. Das ist das Geschäftsmodell.
Noch dazu ein sehr konsistentes Ökosystem.
Google macht es ja ähnlich. Ne? Die sagen, das Betriebssystem ist frei, das veröffentlichen wir aber erst nach der Freigabe der Release, das heißt, andere können vorher nicht mitwirken, dadurch haben sie einen gewissen Vorsprung. Dann veröffentlichen sie ja das Betriebssystem, das kannst du downloaden, selber kompilieren, verwenden. Und dadurch haben sie immer einen gewissen Vorsprung und suchen sich natürlich Partnerfirmen und verdienen tun sie über die Dienste, die sie über dieses Betriebssystem anbieten, das in ihren Händen liegt. Ja. Das heißt, die haben ein Geschäftsmodell, biete Dienste an, verbreite es möglichst an die gesamte Welt über Hardware, die wir mehr oder weniger unter Kontrolle haben. Und durch die Dienste verdienen sie Geld.
Ja, das ist der Plan, das sehe ich ja genauso.
Obwohl es freie Software ist.
Wenn man sich jetzt den Google Play Store anschaut, gegenüber von früher, jetzt steigt man nicht direkt bei den Apps ein, sondern hat Filme, Musik. Der Musikplayer von Android schaut auch eher aus wie ein Einkaufsshop. Also das ist bestimmt. Auch jetzt ist ja dieser TV-Stick rausgekommen. Das ist auch nichts anderes als eine Google-Content-Abspielmaschine im Grunde. Also den Plan sehe ich auch. Das mit der Freiheit, ja, hat sich allerdings natürlich auch für Google nicht als unproblematisch herausgestellt wegen der Update-Problematik. Natürlich hat Android auch ein bisschen an Ruf verloren, weil die Updates auf den anderen HTCs und so natürlich langsamer gewesen sind. Und sie versuchen da auch ein bisschen den Daumen drauf zu halten, indem sie sagen, okay, wir müssen innerhalb dieses Zeitraumes und so schon die Updates nachziehen und diese Auflagen erfüllen. Ansonsten laufen dann halt nicht unser Google Play Store und unsere Infrastruktur drauf. Kann man sich ganz abwenden, das kann man natürlich machen, weil man kann natürlich anstinken gegen Google, wenn man so Amazon ist und so sagt, naja, das interessiert mich nicht. Aber andere Firmen können da auch in die Zwickmühle geraten.
Ja, man darf nicht vergessen, Google ist momentan ja die größte Firma der Welt. mit dem meisten Kapital, am meisten Umsatz, was ich gelesen habe. Und hat er eben schon lang übertroffen. Und ist größer wie IBM und schon länger, viel länger größer als Microsoft. Das wird oft übersehen. Es ist die größte IT-Firma der Welt. Ne?
Murmle da jetzt widersprechend. Nicht, dass ich es dir nicht glaube, aber ich werde das einmal nachchecken.
Ich habe sogar eine Zeitschrift, die habe ich jetzt nicht mit, da steht es drin, eine andere Zeitschrift, da steht der Werdegang von Google bis jetzt. Und dort habe ich das gelesen. Kann man dann nicht schon uns verlinken. Und da sieht man genau, wann hat Google Microsoft überholt. Wann hat Google IBM überholt? Welche Firmen haben sie wann um welchen Preis gekauft und welche Umsätze haben sie gemacht? Und da sieht man, dass momentan Google die größte IT-Firma der Welt ist. Und das Interessante ist, das passiert still und heimlich natürlich, das bemerkt man so ja nicht, weil es ist ja alles freies Benutzer und im Hintergrund wird das vermarktet. Das ist
halt das Geschäftsmodell von Google.
Wenn ihr Ziel ist es, jeden Menschen auf der Welt ein Smartphone in die Hand zu drücken, dann kann jeder Mensch auf der Welt ihre Dienste nutzen. Und wenn es ein freies System gibt, dann gibt es mehr Leute, die Smartphones nutzen können, gibt es mehr Hersteller, die Smartphones bauen können. Dass man Android so forciert hat, dass Open-Source-Entwicklung und so frei für alle Hersteller einfach rauswirft. Oder schon das einfach mal, gib jedem ein Device in die Hand, dann kann er mit diesem Device deine Dienste nutzen und kaufen.
Ja. Also ein Werkzeug,
die Dienste nutzen zu können. Und
auf jeden Fall, ja. Ich meine, bei Firmen, man kommt da leicht so in das Sprechreihen, so Firmen wie Personen zu sehen und dieses Don't be evil und so. Aber jetzt zu sagen, nachdem sie so ein paar Sachen zugedreht haben, sie sind evil auch nicht. Man kann sie noch immer in ihren Daten messen. In letzter Zeit hat es halt ein bisschen schlecht ausgeschaut. Halt. Dieser Druck auf Google Plus hin, das Abdrehen gewisser freier Austauschformate, das war halt, also Austauschformate, ich spreche über das Java, das XMPP.
Und abgedreht.
Wobei, sie haben es angekündigt abzudrehen, aber ich habe da noch einen Kontakt.
Geht's noch?
Es geht noch.
Ich habe es nicht mehr probiert.
Aber mir ist aufgefallen im Urlaub, es gehen Messages schon verloren, wenn er, glaube ich, nicht online ist und das gleich übermittelt werden kann, ist mein Verdacht. Aber diese Sache war nicht so klar. Aber irgendwie nervt es schon, es ist halt ein bisschen zu sehr viel Google-Plusig, aber das ist halt nur persönliche Meinung.
Struktur, Burschen.
Struktur. Ja.
Struktur. Johnny, du warst unter Wasser.
Ja, unter Wasser. Nein, ich war sehr viel. Also,
hey.
Hallo Florian.
Zum Thema Struktur.
Ich war jetzt, glaube ich, 4-5 Wochen nicht da und davon war ich 2 Wochen weiter weg. Da war mit meiner Freundin auf den Malediven, das erste Mal in meinem Leben und so, und das machen wir genießen. Und dort auf einer Insel, wo es auch wirklich das ganze Riff und Tour belassen ist und noch keine Schäden durch bauliche Veränderungen gibt. Also keine dieser 5-Sterne-Inseln. Und da hat sich dann angeboten, oder haben wir. Also wir haben dort kennengelernt, eine Tauchlehrerin, eine Steirerin.
Wirklich?
Ja, das war da wohl Zufall. Und ich habe es also längerfristig immer mal so ins Auge gefasst gehabt und dort die uns dann sehr spontan dazu überredet eigentlich. Und ich bereue es auf keinen Fall. Also ich kann es wirklich nur jedem empfehlen. Das ist sowas Schönes, so eine bleibende Erfahrung.
Okay, also nicht Weichei schnorcheln irgendwie, sondern nein, richtig also, so mit Tauchgerät und...
Also ich habe nur einen Open Water Diver gemacht. Ich meine, das kann man noch weitermachen, da gibt es einen Advanced Open Water Diver dergleichen. Aber wir haben die erste Stufe dieser Ausbildung gemacht und... Das ist, glaube ich, weltweit standardisiert. Mit dem darf man auf 18 Meter tauchen gehen, also im Freiwasser. Und vor allem, man kann auch in Österreich tauchen lernen. Da hast du dann deine Schwimmbadtauchgänge und deine Tauchgänge in Seen. Das ist natürlich ein ganz anderes Feeling, wenn du dort im Meer tauchen gehst, das 25 Grad hat.
Das ist doch was, oder?
Du hast 20 Meter Sichtweite. Und vor allem, du siehst weit. Also es ist klar, das Wasser, wie in einem Swimmingpool. Und du siehst wirklich Wasser. Also es ist wirklich wunderschön, die Unterwasserwelt. Und dort am Riff entlang fliegen, du kannst wirklich, du kannst fliegen. Du lernst wirklich dich frei.
Du fühlst, dass du drei Dimensionen hast zum Bewegen.
Also vor allem das, was man die ersten Tauchgänge noch ist man ein bisschen mit sich selbst beschäftigt und mit dem ganzen Equipment und so. Und dann am zweiten, dritten Tauchgang wird man immer ruhiger. Und das, was ich nicht wusste, ist zum Beispiel, wie man eigentlich wirklich die Höhe so tariert, also vorher nicht, wie man das gemacht, das geht eigentlich nur durch die, also man hat so eine Weste zwar, wo man grob tarieren kann, also Luft reinpumpen oder rauslassen, dass man halt grob im Gleichgewicht ist. Danach machst du es mit einer Atmung. Das heißt, du atmest aus und dann beginnst du leicht zu sinken, weil du hast weniger Volumen und dann atmest wieder ein und beginnst leicht zu steigen. Und das heißt, du siehst irgendwas da unten, atmest ein bisschen tiefer aus, machst zwei Schläge mit den Flossen und gleitest nach vorne und sinkst du nach unten und um dich herum irgendwelche bunten Fische oder ein Fischschwarm, der sich vor dir teilt. Das ist wirklich wie ein Traum irgendwie. Also voll surreal in der Hinsicht. Und
hast du schon so eine kleine Kamera in deiner Taucherbrille gehabt, wo man das dann alles aus der Ich-Perspektive sehen?
Nein, so high-tech war es nicht. Also, wir haben das einzige Technik, also aus technischer Sicht, also dort, was wir kennengelernt haben, ist, dass man heutzutage taucht man mit Tauchcomputern, also jeder Taucher wird das kennen. Mhm. Mir war das nicht so bekannt und so.
Nein, mir auch nicht.
Ja. Früher hat man als Taucher immer so Tabellen führen müssen, wann, wie lange man, auf welcher Tiefe war, weil nämlich desto höher der Druck, desto mehr Stickstoff kann der Körper aufnehmen. So wie eine Mineralwasserflasche auch mehr Gas aufnehmen kann, wenn so der Druck steht. Wenn du das aufschraubst, dann macht es Zisch und es gibt Blubbern.
Okay.
Wenn du es im Extremfall zu lange Stickstoff aufnimmst und dann auftauchst auf niedrigen Druck, also auf Oberflächendruck, bilden sich im schlimmsten Fall auch Bläschen im Blut. Und das kann man auch so Modellen halt vorausberechnen und deswegen die Zeit begrenzen. Also man sagt, man bleibt nur so lange, jetzt muss ich rauf, weil sonst habe ich zu viel Stickstoff im Blut und kann nicht mehr auf Anhieb auftauchen.
Diese Taucherkrankheit,
genau,
die Dekompression oft gezeigt wird.
Musst du dann auch in deiner gewissen Höhe dann wieder bleiben eine Zeit lang?
Oder? Also als Sporttaucher oder Hobbytaucher taucht man immer so, dass man jederzeit auftauchen kann.
Aha.
Und dein Tauchcomputer hat genau diese Aufgabe, dich dauernd darauf hinzuweisen. Der sagt, okay, dauert noch 10 Minuten und dann fängt er zu vibrieren und zu piepsen an und jetzt musst du ein bisschen raufgehen, sonst hast du...
Also im Prinzip ist eine Stoppuhr.
Ja, nein, nicht eine Stoppuhr, der misst nämlich die Zeit und den Druck.
Ach so, okay.
Zum Beispiel, du hast 18 Meter und der sagt jetzt nur mal 5 Minuten und gehst auf 10 Meter und auf einmal hast du viel mehr Zeit.
Ach so, weil in einer Zone, weil näher an der Wasseroberfläche dauert länger.
Genau, aber trotzdem macht man, also auf... macht man ein paar Meter unter der Wasseroberfläche, also 5 Meter unter der Oberfläche, noch einen 3 Minuten Sicherheitsstopp und das gewöhnt man sich immer an, weil das Ganze nur Rechenmodelle und jeder Körper ist anders gebaut und du nimmst den Stickstoff vielleicht langsam auf oder schnell auf, dass man sich mal noch eine Toleranz quasi da, also Sicherheitszone, es geht eher sehr mit großen Sicherheitspuffer gerechnet und dergleichen, aber es, man macht immer
einen Sicherheitsstopp. Aber was machst du in den 3 Minuten?
Du stehst dort einfach so rum und wartest und schaust. Na, du kannst dich weiter bewegen.
Du merkst dann, dass deinem Körper schlecht wird? Oder was ist das?
Du selbst merkst nie etwas davon. Ist einfach deine Uhr sagt, warte noch ein bisschen auf den Druck, bevor es weiter raufgeht.
Also du kannst
es
nicht selber spüren.
Und du musst ja nicht warten, du kannst dich auf der Höhe noch langsam fortbewegen und so und auf der Höhe bleiben, bevor du dann weiter raufgehst. Und während Profitaucher oder Berufstaucher, die arbeiten ja so wirklich mit Kalkulationen, dass sie länger oder tiefer runtergehen. Also desto tiefer, desto schneller, also desto schneller und desto mehr Stickstoff nimmst du auf. Und die sind wirklich verpflichtet, stehen zu bleiben. Wenn die das nicht machen würden, dann würden sie wirklich tatsächlich, also könnten sie an dieser Dekompressionskrankheit erkranken, also sich Blutbläschen, also Stickstoffbläschen im Blut bilden.
Ja, und also das führt dann im schlimmsten Fall letal, oder?
Das muss jetzt, naja, es kann, kommt ganz davon, wo im Körper sich das bildet, das kann alles mögliche. Das ist auf jeden Fall nicht sehr angenehm.
Ja, Schiffe, die dann so eine Kammer haben, ne, wo
genau,
dann die Taucher
Dekompressionskammer.
Das ist genau dasselbe, als wenn du einen Sicherheitsstopp auf 5 Meter machst, dass man einfach in eine Kammer steckt, wo dieser Druck herrscht und dort diesen Druck langsam senkt, dass dein Körper Zeit hat, so wie die Mineralwasserflasche langsam aufmachen, dann gibt es auch keine Blubberbläschen, sondern
so läuft das.
Den Druck langsam ablassen.
Dekompressionskammer, ja genau.
Habe ich gesehen, alles bei Jagd auf Rote Oktober. Krankheit, äußert sich dann durch, dass man dann Atombomben zünden möchte und dann davon am besten von Sean Connery oder jemand anderem abgehalten werden.
Ich glaube, es gibt auch den tiefen Rausch, das ist eine andere Krankheit.
Das ist nicht, dass diese Erdöl-Bohrinseltaucher, die da unten schweißen müssen, sind die dann, leben die dann nicht in so einer Depressionskammer, dass sie immer auf die Tiefe da runter können?
Also, das verstehe ich auch.
Depressionskammer. Depressionskammer, das
da
war
man
das
gar nicht mehr tauchen gehen.
Weil ich aus Wien
gleich auftauchen.
Nein, dann sind die da nicht so 30 Tage oder sowas in so einem Ding drin, dass da immer gescheit runter können?
Ich weiß auch nicht, du kennst mich zu wenig aus, weil nämlich was vor allem ist, du auf. Also mit dem Open Water Diver tauchst du nur auf 20 Meter oder auf 18 Meter eigentlich und als Sporttaucher maximal, also auf 30 Meter und 40 das absolute Limit. Ja. Und da muss man schon aufpassen, wie gesagt, wenn du diese Grenzen überschreitest und beim Auftauchen nicht drauf schaust, dass du stehen bleibst. Und ich frage mich, wie es in größeren Tiefen eigentlich geht. Also es gibt schon, oder wie zum Beispiel die Apnoe-Taucher, die schaffen ja echt extrem arge Tiefen eigentlich.
Da hast du das Problem nicht, ne?
Ah, stimmt, du nimmst deinen Stickstoff nicht auf.
Da atmest du ein, also du bleibst in der Luft. Versuchst möglichst viel Sauerstoff in dem Blut zu bekommen, dann haltest du Luft an und dann mit einem Ziegelstein lass dich runterschleppen. Also du verbrauchst wenig Kraft und Energie und Sauerstoff, um runter zu tauchen. Und so kommst du sehr, sehr tief. Das geht über mehr, über 100, 120 Meter. Ich weiß nicht, was der Weltrekord ist. Ich glaube, keine Ahnung, 120, 130 Meter.
Und der hat keine Maske und nichts.
Ja, der atmet ja nicht währenddessen. Ne? Der hat nur den Sauerstoff im Blut, den er oben eingeatmet hat und die Luft, die er mitgenommen hat. Und während dem Auftauchen lasst er die Luft langsam raus. Und wenn er dann oben ist, der hat das Problem ja nicht, weil er nicht mehr Luft aufnimmt.
Genau. Es kommt da kein Stickstoff in den Körper rein, kein neuer. wenn so atmest, wieder dann laufen Stickstoff ein und den Körper nimmt, also Stickstoff ist ja etwas, was ja völlig inaktiv ist, das atmest du ein und wieder aus. Mhm. Dein Blut nimmt ein bisschen mit auf und atmet wieder, also ist halt da. Aber unter höherem Druck kann es halt mehr aufnehmen. Das ist halt einfach physikalische Eigenschaft, ja. Wenn es unter höherem Druck steht, dann kann es auch mehr rein. Nur wenn oben dann weniger Druck ist, dann geht vielleicht nicht mehr so viel rein und im schlimmsten Fall so wenig, dass es zum Bläschenbildung kommt und dass man warten, bis es raus ist. Aber so ganz abschließend, wie gesagt, nur eine Empfehlung, dass man, wenn sich wo die Gelegenheit bietet, und ich glaube, ich würde es auch sagen, kann man ruhig auch in Österreich lernen und ich persönlich würde es schon gern längerfristig fortführen. Und
das heißt, das nächste Mal brauchst du eigentlich für diese Kategorie aber keine Ausbildung mehr, du kannst jetzt dann schon eine Ausrüstung ausborgen und dich wo hinbringen lassen und in deiner Gruppe tauchen gehen.
Genau, ja. Also prinzipiell taucht man immer zu zweit, also niemals alleine. Mhm. Und an einem neuen Tauchplatz sowieso immer zuerst, dass man mit einem Kundigen sich den Tauchplatz zeigen lässt, weil es einfach die Strömungen und andere Gefahrenquellen kennenlernt. Und ich sehe mich als Anfänger und bin ein Anfänger. Ich würde sowieso jetzt nicht so schnell mich einfach irgendwo auf einem fremden Tauchplatz alleine, da, also mit einem Partner oder alleine irgendwo runtergehen. Und es kommt wahrscheinlich noch mehr Übung und wir haben auch sehr interessante Leute kennengelernt, die dort nur zum Tauchen hingefahren sind. So wie eine Schweizerin, die wirklich nur so wenig an der Oberfläche war, wie ihr Tauchcomputer ihr befohlen hat, dass sie sein muss.
Sie lebt lieber unter Wasser.
Ja, wirklich. Sie ist eine Krankenschwester aus der Schweiz, die war total nett. Die hat mir auch sehr davon, die habe ich vorher viel geplaudert und sie hat mich dann noch mehr davon überzeugt und also so begeistert dafür, dass das quasi, sie hat nämlich so geschildert, das ist eigentlich, wenn man denkt an der Erdoberfläche, hast du eigentlich kaum Flächen, die nicht von Menschen radikal von dem Ursprungszustand verändert wurden. Ich meine, wo ist hier der Urwald, der es hier mal gab? In ganz Wien, da muss ich 100 Kilometer vor mir irgendwo in den Wald stehen.
Und kaum gehst du... Ja,
und dann sag ich Urwald.
Es gibt eigentlich nur einen Urwald. Wie heißt denn der jetzt nochmal? Aber es gibt
irgendwas mit Rot.
Ja. Rot irgendwas. Es gibt einen Urwald in Österreich, den findet man sicher ganz leicht, weil es eben der einzige ist. Und ich glaube, da kommt man dann nicht so leicht rein. Nur gleich als Vorwarnung.
Das ist der Urwald.
Ja, genau. Wenn das vielleicht einen Gang hatten.
Und dann gehst du quasi unter die Oberfläche und hast halt noch, also auch nicht mehr überall, aber zum Teil halt an manchen Gegenden noch wirklich unberührte Landschaften, wo man das auch nicht mehr wirklich so sagen kann, weil es von Wassertemperatur, Wasser, Sauberkeit und was möglich ist, ist ja schon längst nicht mehr unberührt, aber es ist zumindest noch viel unberührter am ersten Blick als
genau,
am ersten Blick, muss man schon sagen. Ja.
Wow.
Ja.
Macht Lust aufs Tauchen.
Fliegen lernen. Entweder in LSD oder unter Wasser.
Genau. Und du hast aber keinen so Roboter gehabt, der dich so durch die, so James Bond-mäßig durch das Wasser zieht. Also so ein,
nein, ich glaube, das
ist. Also, das ist schön,
also für die Kinder.
Ich glaube, ich der zweite James Bond.
Ja, die tun da alle so, wo sie sich dann so gegenseitig bekämpfen mit so Harpunen.
Harpunen so,
genau, ja.
Ein Film fällt mir noch ein zum Tauchen, wegen dem Tauchen ohne Flasche, wo man sich nur auf Tiefe taucht. Rausch der Tiefe,
ja.
Genau. Mit, das ist mit Jean Reno.
Jean Reno, genau. Ja. Schöner Film. Ja.
Schöner Film.
Sehr schöner Film, das muss man schauen.
Also, ja, aber Film.
So, Florian!
Servus, Florian. Wir sind noch nicht ordentlich zum Begrüßen gekommen, weil wir mitten in der Tauchgeschichte waren.
Ja, ich bin ein bisschen spät dran gewesen.
Hi.
Ich habe eine neue Domain und habe viel zum Arbeiten gehabt.
Neue Domain?
Ja, ich habe mir überhaupt eine extrem geheim.
Ah. Extrem geheim.at.
Das ist ein Org-Domain.
Extremgeheim.at.
Extrem geheim.
ist-total.org.
Ist-total.org.
Ist-total.org. Das war die einzige, die noch frei war, weil irgendwie Ur-Org und Voll-Org war alles schon verlegen gegeben. Haben wir dort Ist-total geholt.
Und was tust du jetzt drauf?
Ja, meine Website, alle meine Sachen, Mail-Account später. Okay. Es funktioniert sogar schon, mein Mail-Account, das macht hat der Hopp schon eingerichtet.
Und da tust du einen eigenbetriebenen Mail-Account an?
Naja, der Mail-Account ist nur eine Weiterleitung auf den in der Arbeit, den im Grunde auch ich betreibe dort.
Aber das darin hast du einen eigenen
Mail-Account? Dort ist ein eigener Mail-Server und alles. Und das kommt nachher später auf einen anderen Server wieder ein eigener. Ich weiß nicht, ob ich den selber mache oder bei wem anderen.
Naja, in diesen NSE-Zeiten vielleicht eigenes E-Mail nicht die schlechteste Wahl, oder?
Ja, nicht nur deswegen, habe ich schon immer gehabt jetzt.
Bitmäßig, haben wir auch schon besprochen. Ja, genau. Ja. Und jetzt hat der Ding, habe ich gelesen oder gehört, der Peter Sunde hat jetzt auch irgendwie ein Projekt ausgerufen, eines NSE-sicheren Message-Clients. Ich weiß nicht, Helsing oder irgendwie so.
Naja, ist das andere, dieser,
ich weiß nicht, aber ich meine,
Android und iPhone-App, die jetzt so hip ist. Ich habe das von Leuten gehört, denen hätte ich nicht zugedacht, dass sie sich damit beschäftigen.
Die
Das war doch
das. Das ist ein Closed-Source-Ding, was eigentlich auch nicht vertrauenswürdig wäre.
Das CryptoCat, oder? Wo sie die zu kurzen Schlüssel irgendwie
verwendet haben. Genau, ist jetzt verschrieben worden, nachdem es eingehend geprüft wurde von Leuten, die sich auskennen, dass es doch nicht so sicher ist, nur weil es Open Source ist.
Das kann dem anderen nicht passieren. Die sind closed.
Da wird man verhaftet, wenn man es prüft. Zumindest in Deutschland.
Wirklich? Welche
Hacker-Tool? Ja, wie war das? WGET ist ja jetzt bei Manning auch ein Hacker-Tool.
Nein.
Einer der Anklagepunkte haben sie, weil er WGET verwendet hat, als irgendwie illegales, was auch immer. Zusätzlich zu den normalen Veröffentlichungsanklagen.
Was wollen sie noch alles verbieten? Ich meine,
Linux.
Ist das noch nicht verboten?
Das ist ein Hacker-Tool, glaube ich, oder?
Ja. Wir haben auf jeden Fall.
Nein, ist das nicht in Frankreich? Wäre das verboten gewesen, wo sie die starke Verschlüsselung verboten hatten? Weil da sind ja böse Sachen drin.
Beim Manning ist es wirklich so, dass der Punkt Computer Fraud auf das Punkt aufsetzt, dass er wirklich WGET verwendet hat, oder ist das...
Nein, das ist nur ein Punkt. Nur ein Punkt. Okay. Dass er was Sachen veröffentlicht und so weiter, das kommt sowieso. Aber es war noch irgendein Punkt drin, dass er ein Tool verwendet hat, um die Sachen runterzuladen. Aber die Sachen waren alle ihm zugänglich, der hätte mit dem Webbrowser runterladen können.
Ja, wo ist der Unterschied? Ist der Webbrowser
gar nichts eigentlich, nur dass es das WGET halt effizienter ist dabei. Oder ich weiß es nicht.
Weil sie Chrome und andere Browser nicht verbieten können. Und WGET wahrscheinlich vielleicht besser, ja, keine Ahnung.
Das können sie auch nicht. Gesucht, was sie irgendwie an Anklagepunkten zusammenfinden. Und
das ich kann ja jeden wegen irgendwas verklagen, wenn ich möchte.
Ja, ist eine andere Frage.
Was dürfen du durch, ja.
Ne? Wie war diese Firma, die da so furchtbar eingefahren ist?
Nein,
Linux sich auf irgendwelche alte Unix-Lizenzen
noch SEO.
SEO, die Trolle.
Die waren was.
Aber habt ihr das gehört mit Lavabit oder wie heißt
es? Ja, also Lavabit zur Erklärung haben wir noch nicht angesprochen. Erklär mal.
Was ist Lavabit?
Lavabit war so ein anonymerer, sicherer, oder ich weiß nicht wie sicher wirklich, E-Mail-Service, den hat auch Snowden verwendet, um aus Russland dann noch Sachen zu veröffentlichen. Der hat anscheinend jetzt aber einen Besuch gekriegt von NSA-Leuten oder FBI, CIA, was auch immer. Und hat im Endeffekt jetzt den Service schließen müssen, an dem er jahrelang gearbeitet hat.
Ja. Wo sind die daheim?
Am USA. Er hat dazu geschrieben, er würde niemandem mehr empfehlen, irgendwas zu verwenden, was die Server in Amerika hat.
Und das Geniale dran war, er hat geschrieben, er hat nicht sagen dürfen, warum er es schließt.
Genau, er hat zweimal einen Antrag gestellt.
Dass er überhaupt sagen darf, warum er das schließt, aber das darf er auch nicht.
Und dass er dann irgendwie einen der ersten Verfassungspunkte irgendwie entsprechend was sagen dürfte.
Ist nicht Amerika eine Demokratie gewesen?
Gewesen?
Länger her. Gewesen. Und dann, was ja dann gleich drauf passiert ist, diese andere Firma, wie heißt sie jetzt, Silent Circle, hat auch...
Silenced worden.
Nein, die haben quasi mit vorauseilendem Gehorsam ihren E-Mail-Dienst eingestellt, und zwar so, dass sie von einem Tag auf den anderen alle E-Mail-Accounts gelöscht haben samt Inhalt, weil sie gesagt haben, das ist ein Sicherheitsproblem für unsere Kunden, wenn wir die Daten weiterhin haben, weil jederzeit die amerikanische Regierung anklopfen könnte. Und die verkaufen eben verschlüsselte Kommunikation für scheinbar Tablets, Smartphones. Und die anderen Produkte, die sie haben, sind eben vom Protokoll her so aufgebaut, dass alles verschlüsselt ist, scheinbar auch die Metadaten.
Müssen sie da nicht eigentlich auch noch eine Abhörschnittstelle sowieso einbauen? Da gibt es ja schon Gesetze dafür.
Ja, jetzt wahrscheinlich schon. Dazu. Wahrscheinlich merkt man...
Nein, nicht nur das, es wäre in Deutschland auch... Anonymisierungsdienst, der andere, nicht Tor, sondern der andere, die haben in Deutschland Mixkaskaden gehabt und mussten dann eine Überwachungsschnittstelle für die Behörden einbauen.
Damit das okay.
Ja, das habe ich letztes Mal hier erwähnt. Also eigentlich müssten die dann sowieso schon eine Schnittstelle drin haben.
Die haben die Server in Kanada stehen.
Ah!
Ich glaube, das ist der Schmäh.
Das erklärt, ja.
Und für die Demokratie ist es sehr wichtig, dass man auch miteinander kommunizieren darf, ohne dass man Angst haben muss. Mhm. Ja. Wenn das nämlich nicht passiert, bekommt man plötzlich eine Diktatur. Das heißt, wenn ich alles überwache als Staat, haben die Bürger Angst und sagen nur noch, alles ist gut. Ja.
Ich spreche nur mal über Dinge, von denen ich könnte mir jetzt auch mit dir über kritische Dinge, ohne dass ich was Illegales erzähle, einfach nur über kritische Dinge unterhalten, aber aus Angst, dass ich irgendwo vielleicht ins Verdacht gerate, spreche lieber über Blumen und
genau.
Andere Dinge, die...
Zensur im Kopf.
Ja. Genau, es beginnt die Zensur im Kopf. Du schneidest
lieber nicht über Minister X reden.
Ja, wer weiß und so. Und ich habe jetzt nur kurz nachgeschaut zum Thema, man darf nicht veröffentlichen, weil die Firmen stehen in den USA wirklich vor dem Problem, wenn da die Behörden kommen und die Daten mitnehmen, dürfen die das nicht mal sagen. Ja? Ja. Und die eine Firma, die habe ich nämlich letztens gelesen, AirSync, die machen auch so IT-Dienste.
AirSync, so wie das?
AirSync.net, glaube ich.
Machen die wahrscheinlich AirSync, oder wie?
Na, sie haben nämlich, sie veröffentlichen nämlich nichts, wenn sie die Daten kommen, also wenn Daten geholt werden, sondern sie veröffentlichen jede Woche etwas und hören auf, es zu publizieren, wenn die Daten geholt wurden.
Genau, von diesen Kunden wurden keine Daten geholt.
Na, sie veröffentlichen nämlich jede Woche eine PGP-signierte Nachricht mit den Headlines einer bestimmten Zeitung, damit man sich das vermacht, dass das keine alte Nachricht ist, sondern eine aktuelle, also nur das Timestamp quasi. Und sie haben quasi irgendwo jetzt mal inoffiziell gesagt, dass sie hören auf, diese Nachricht zu publizieren, wenn einmal ja da war, Festplatten holen und so oder andere Dinge dann fordern. Dann halten sie sich nämlich rechtlich an diese Vorgaben, dass sie nichts veröffentlichen dürfen, wenn jemand kommt und Daten holt.
Und der Kundschaft weiß Bescheid.
Und die Kundschaft weiß Bescheid.
Ah, nicht schlecht. Ja, ganz elegant.
Es gibt es noch, momentan gibt es denn noch diesen Newsletter.
Ja, ich finde die Entwicklung sehr gefährlich. Ne?
Ja. Es ist nicht zu lachen eigentlich.
Überhaupt nicht. Total. So eine Diskussion, wie sie geführt wird, das ist halt dann auch ein sehr technisches und abstraktes Thema für viele. Man begegnet auch immer denselben Holzhammer-Argumenten mit, ich habe ja eh nichts zu verbergen, was überhaupt das die Hölle ja, ist für diese Diskussion. Ja.
Was hat dieses Argument mit der ganzen Thematik überhaupt zu tun, frage ich mich. Ja? Weil ein Grundrecht einer Demokratie ist die Privatsphäre. Ja? Und wenn ich keine Privatsphäre mehr habe, bin ich kein demokratischer Staat. Und ein jeder Bürger ist aufgerufen, die Demokratie zu erhalten. Es gibt nämlich nichts Zerbrechlicheres als eine Demokratie. Ne? Weil jeder möchte natürlich Macht haben. Und wenn ich Macht haben möchte, muss ich jemandem demokratische Dinge nehmen. Weil sonst kann ich ja keine Macht haben. Ne? Und dadurch, dass das Ganze mehr wirtschaftlich wird und Spionage und so weiter, wie man sieht, fangen sie an, mit irgendwelchen Mitteln jemanden etwas zu nehmen, damit sie mehr Macht haben. Das heißt, in Amerika heißt es zwar, ich habe eine freie Meinungsäußerung, aber habe ich nicht, ne? In Wirklichkeit.
Ja, wenn die Geheimgerichte sagen, nein, darfst du nicht.
Man darf nur noch das äußern, was einem ausdrücklich erlaubt wird. Das ist aber keine Demokratie.
Oh. Ja, da gab es ja eh auch noch, habt ihr das gehört von Mistkübeln? In Großbritannien. Sie haben auf einer Einkaufsstraße jetzt Mistkübel aufgebaut, die zigtausend Pfund kosten, mit Equipment drin, die Handys, die vorbei, also die Smartphones, die mit Wi-Fi in der Nähe sind, tracken und so Bewegungsprofile von den Leuten auf der Straße machen.
Das ist aber bizarr.
Damit sie sehen, das verkaufen wollen sie dann an die Geschäfte verkaufen, wie oft jemand vor einem Geschäft steht und wie sich das verhält, damit sie besser werben können.
Sind die schon auf den handylosen Terroristen vorbereitet?
Nein, und auch wenn du dein Wi-Fi einfach ausschaltest am Handy, dann funktioniert es auch nicht mehr. Oder wenn du deine MAC-Adresse hin und wieder änderst.
Nein, das ist doch so, wenn ein Mensch erkannt wird von der Infrarotkamera, von dem keine Signale ausgehen.
Ah ja, das ist dann, der wird gleich erschossen.
Der ist dann verdächtig.
Oh, das mit den, also das ist eigentlich ein Werbeding, so ähnlich wie Cookies, nur im Real Life. Ja. Und nur, da gibt es halt noch keine Regelungen, weil bei Cookies im Web gibt es ja auch nicht so wirklich Regelungen, die funktionieren. Es gäbe sie aber. Aber so Dinge, die wollen sie auch zum Beispiel auf WCs installieren, die Mistkübel, weil nämlich dann kann man es mal unterscheiden, ist das ein Mann oder eine Frau? Weil der geht aufs Damenklo oder geht aufs Herrenklo, oder?
Ein Merkmal rausgebracht.
Dann geht der, das heißt, regelmäßig zu Starbucks. Also der ist immer bei Starbucks und im Starbucks auch so ein Mistkübel, dann geht er einmal bei der Konkurrenzkette vorbei und sofort kommt er ihm, hallo, möchtest du nicht einmal diesen Kaffee probieren? Der ist viel besser als der bei Starbucks, ja, weil der weiß, dass du immer bei Starbucks bist und ein Mann bist und keine Ahnung. Und also, die Werbung wird quasi im Real Life, also das, was man schon kennt aus Online-Anzeigen, wird dann dort bald.
Es gibt so viel Videoüberwachung auf den Straßen in London. Das heißt, wenn man die noch vernetzen würde, könntest du ja auch noch die Fotos zu den Handys zuordnen.
Die sind vernetzt. Das heißt, würden.
Offiziell sind sie es noch nicht.
Ja, ja.
Weil sie zu faul sind wahrscheinlich.
Offiziell ist alles gut, ne? Für dich. Nur zu den Besten.
Das heißt, würde dann
es rentiert sich wahrscheinlich wirtschaftlich noch nicht, aber es kommt schon noch. Wenn es billiger wird.
Dann packt einmal die Freundin dein Handy aus Versehen ein. Und dann kommen die Anzeige von den diversen Rotlichtdiensten. Ja. Möchtest du einmal diesen Escort-Service besuchen? Ja? Der ist viel besser als der.
Wird alles passieren, ich sag's euch. Also jetzt nicht das Persönliche. Na, aber vielleicht kann man da nicht mehr in die USA einreisen, weil man irgendwo bei falschen Geschäften war.
Ja, die Frage ist, wie man sich selbst verhält.
Also will man in die USA einreisen?
Ich nicht, aber viele wollen es noch.
Aber ja, die merken es ja nicht.
Also du beginnst dich dann halt jetzt auch anders zu verhalten, weil vielleicht muss ich mal in die USA und so ist schon wieder Einschränkung der Freiheit, was ich sonst machen würde, mache ich jetzt nicht mehr, weil vielleicht wird das verdächtig eingestuft und keine Ahnung. Und bevor ich in die USA reise, darf ich so auf Facebook posten, so nur ganz unverfängliche Sachen, wie man schon diverse Dinge gelesen hat. Und
man sieht ja auch, dass die ganze DNS-Struktur in Amerika sitzt, dass die ganzen großen Internetfirmen die Daten sammeln in Amerika sitzt und dass die NSA in Amerika sitzt. Ja. Das ist die große Chance für Europa und andere Länder, das wieder zu dezentralisieren, was ja Amerika immer versucht zu verhindern. Ja. Es gibt ja sehr lange schon Anstrengungen, die DNS-Struktur weltweit zu verteilen, aus Sicherheitsgründen, nämlich Erdbeben oder sonstige Dinge. Amerika schafft es aber immer wieder, die DNS-Struktur in Amerika zu halten. Und dadurch haben sie das Internet dann unter Kontrolle. Ne?
Nicht nur das, auch dieser ganze Run auf die Cloud und wir lagern jetzt für kleine Firmen. Nehmt einfach die Lizenz und ihr macht euer Office irgendwie da drüben und euer Mail, ja, dieses
Outsourcen. Passt.
Richtig, und das geht natürlich.
Ja, das mache ich auch.
Dieser Prozess hat gestartet und nicht jetzt seit gestern, sondern sagen wir mal die letzten 7 Jahre ganz intensiv. Und jetzt muss man halt schauen, wie man da zurückrudern kann, ob man das zurückrudern kann.
Wer hat Gmail?
Ja, Google.
Wer hat die meisten Hardware mit diesem Betriebssystem?
Ja, Google. Ja, ja, ja.
Das ist das weltweitest am verbreitetsten System überhaupt momentan. Ja. Und wie man sieht, gehen ja die PC-Verkäufe stark zurück, nämlich massiv zurück. Und jetzt habe ich eine Pressemeldung gelesen, vorige Woche oder eineinhalb Wochen her, dass die Anleger ja HTC, Nokia, nahelegen, ob sie nicht doch wieder zu Android wechseln sollten, weil sie ja massive Umsatzprobleme haben. Ne?
Ich empfehle in diesem Zusammenhang Biertacher Podcast Nummer 1.
Das ist ja das Problem.
Achso, dann hast du
was. Und es gibt auch schon Meldungen im Netz, wenn man sie liest, da muss man nicht einmal irgendwo speziell graben, auf Standard oder irgendwo, ja, oder Heise, dass es schon Meldungen gibt, wo vermutet wird, wie lange wird es Microsoft noch geben, ne? in dieser Form.
Naja. Das Betriebssystem wird immer unwichtiger. Eine Restrukturierung macht. Oder sie
müssen es machen.
Ja,
aber man kann auch sagen, ist, wie lange es den Ball man kann die ganze Mobile-Windows-Sache so sehen mit so, ja, da haben sie jetzt versagt und das wird nichts mehr. Oder Xbox-Syndrom. Ja, am Anfang geht es schlecht, sie hauen so lange Geld drauf und irgendwann funktioniert es.
Ich bin mir nicht sicher, ob die neue Xbox sich jetzt
ich traue mich.
Gut wird.
Ja, die neue weiß ich jetzt nicht, aber ich weiß prinzipiell die erste Xbox-Launch.
Aber ich sehe es bei meinen
Kindern. Ich traue mir keine Prognosen abzugeben.
Ich traue mir schon Prognosen abzugeben. Ja. Google hat das ganz klar erkannt. Man kann heutzutage nur noch viel Geld verdienen, indem man Dienste anbietet. Ja. Ja. Das Betriebssystem ist unwichtig. Das interessiert niemanden mehr. Microsoft hat in der Vergangenheit darauf gesetzt, Betriebssystem ist wichtig. Wir schauen, dass unser Betriebssystem auf den PCs läuft, verhindern, dass andere ein Betriebssystem auf PCs herausbringen und verkaufen unser Office-Paket. Ja, das sind die großen Standbeine. Die verliert Microsoft momentan. Man sieht es daran, ich sehe es auch meinen Kindern, die haben einen PC zum Spielen. Das macht keinen Spaß. Ja. Da tust du stundenlang installieren und Updates holen und dann irgendwie das eine Spiel blockiert das andere Spiel. Sie haben ein Tablet, da klickt man auf diesen, wie heißt das, App?
Play Store.
Ne? Dieses Spiel möchte ich haben, klick, und man kann 5 Minuten später spielen.
Ja.
Und ich kann auch morgen wieder spielen, übermorgen, und
kann mir 100 Spiele runterladen. Für einen Profi-Player ist das nichts.
Die neue Generation.
Das stimmt. Die Kinder sind keine Profi-Player.
Der Großteil der Spielerszene ist nicht Pro-Gamer. Das ist nur eine ganz kleine Nische. Es war immer nur eine Nische.
Ich bin Casual-Gamer und da ist viel Mist da und ich hätte gern vielleicht eine Konsole, aber ich bin mir auch nicht so ein Gamer, dass ich es mir kaufen würde. Ich weiß nur, dass dieser Markt sehr groß ist.
Aber also mit den Konsole geht ja noch.
Ich glaube, da ist der Markt irgendwie aufgeteilt. Das kann es beides geben. Ich glaube nicht in eine Verdrängung, allein wegen dem Interaktionskonzept, weil du auf Touch nicht alles umsetzen möchtest und wenn du dann so einen Wireless-Controller anschließt, wie ich es gemacht habe.
Du glaubst an die Zukunft GTA der 3. PC-Spieleplattform oder der gehobenen Spieleplattform für den Core-Gamer.
Ja, klar, das ist
auf jeden Fall
einen neuen Markt, den sie aufschließen.
Ja.
Für die, die eben nicht so viel spielen,
Das, die haben früher halt Mohun am Computer gezockt. Das wird beides
geben. Aber um die erste Diskussion da aufmachen, Google setzt natürlich auf die Dienste, ja, ganz klar, ist auch ein guter Weg, aber sie sind da denn noch nirgends eigentlich, muss man ehrlich sagen, wenn man von Österreich sieht. Sie haben schon diese Books, aber hast du schon mal diesen Books da reingeschaut, auch auf amerikanischer Sicht. Das ist ein Pillepalle gegen Amazon. Was haben sie auf Video? Video, sie haben einige Filme, aber was ist das gegen den Apple Store? Ach, schwierig. Netflix, ganz heiß, produziert jetzt eigene Serien und hat schon so Ansagen der Chef wie, ja, Netflix muss schneller HBO werden, als HBO Netflix werden kann. Das allein zeigt schon, dass die auf Zack sind. Also wenn sie sich auf dieses Gebiet begeben, in Kombination mit der Ding, wird diese trotzdem nicht einfach sein. Ja?
Es wird nicht einfach sein, aber sie haben die Infrastruktur geschaffen und jetzt wird diese Infrastruktur befüllt, weil die Geräte haben sie am Markt. Ja? Millionen von über Millionen Geräten. Und wenn sie dann Ware anbieten, wird sie von Millionen User dann auch genutzt werden. Ja? Also das ist ja relativ neu, von dem du erzählst. Das war erst beim letzten Update dabei. Und wenn ich jetzt zu einer Firma hingehe und sage, du, möchtest du nicht dein Buch auf meiner Plattform veröffentlichen? Wir haben, ich sage es irgendeine Zahl, 30 Millionen User. Das sind ja mehrere hunderte Millionen. Ja? Mhm. Dann sagt er, natürlich möchte ich, weil er sein Geld sieht, das er verdienen kann. Und Google bietet jetzt die Plattform an. Das gab es früher ja nicht. Ja?
Ja, naja. Ja, im Frühjahr nicht, aber halt es gibt jetzt sehr viele Konkurrenten auf dem Sektor.
Ja schon, aber wer hat die meisten Geräte am Markt?
Genau, sie sitzen am nächsten an den Kunden, an den potenziellen Kunden momentan. Sie nutzen es noch
wegen den Endgeräten. Es ist
sie eine verkaufen starke immer im Hintergrund. Kombination. Ja, sie verkaufen ja immer im Hintergrund, das darf man nicht vergessen. Sie gründen einen Dienst und klappern dann mit diesem Dienst alle Firmen ab und erzählen jeder Firma, wie viele Kunden sie hätten. Ja? Und das ist natürlich ein gutes Argument.
Ja. Es ist Strategie, ja. Ohne Zweifel.
Harald, hast du nicht gesagt, du hast was über OS Domotics noch zu sagen?
Ja, bei OS Domotics gibt es was Neues. Wir haben jetzt einen kleinen Roboter in Planung. Ja. Das ist eine Plattform.
Du hast ihn ja mit schon, ne?
Ich habe ihn auch mit, ja. Da sieht man so eine kleine Schachtel.
Mhm. Oh. Ein Lernroboter.
Und zwar, es gibt einen Lernroboter, da gibt es die Firma Arex mit Doppel-X, die bietet solche Lernroboter an, die sind recht günstig und dieser Lernroboter, den ich hier mit habe, das ist ein Linienroboter, der kann Linien nachfahren, das ist ein Bausatz und wenn man den zusammenlötet und schrauft, dann kann dieser Roboter Linien folgen. Das Interessante ist jetzt, da ist ein kleiner Chip drauf, der nur ein paar Undgatter hat und der steuert diesen Roboter. Ja. Mhm. Man kann diesen Chip aber rausnehmen natürlich und in die Fassung was Eigenes reinstecken und kann dadurch die Motoren ansteuern und die Sensoren. Da kommt dieses OSD-Merkur-Board drauf und dann kann ich in diesem Merkur-Board, ist ein ContiGOS drin mit einer virtuellen Maschine, die vom Clifford. Und dann kann ich natürlich über Python oder grafische Programmierung diesen Roboter steuern.
Das heißt, du baust dein eigenes Gehirn, den Chip sozusagen aus und lässt deine eigene Software auf diesem Ding laufen.
Genau, weil da ist ja keine Software oben, nur eine Hardware-Gatter. Mhm. Das tauscht man aus und steckt das Merkur-Board rein und kann dann mit der Software diesen Roboter dann steuern.
Der Chip ist gesockelt. Man kann das ganz einfach rausgehen. Das wird von der Firma anscheinend auch unterstützt, dass man das...
Ja, es gibt von dieser Firma auch einen anderen Roboter, der unterstützt wird, ihn zu erweitern.
Mhm.
Und der macht auch...
Schön sympathisch eigentlich.
Ja. Ich mach's mit
man hört ihn jetzt auch. Ne?
Ja.
Unten ist eine LED. Jetzt ist es so dunkel, ja. Wenn man dann die eine LED zuhaltet, dreht sich das andere Rad und das beruht darauf, wenn er eine schwarze Linie sieht, ändert er immer die Richtung, ja, und fährt dieser Linie nach.
Okay, kannst du den da raufsetzen, als hell und
einen helleren...
Es ist schon zu.
Ist schon zu dunkel?
Ja, man kann natürlich herumfahren lassen. Also ich habe probiert, das funktioniert. Und es gibt dann noch den Horst Jens, den ihr kennt, der wird dann Computerkurse dazu anbieten für Kinder, wie man eben diesen Roboter jetzt über Python und grafische Programmierung auch bedienen kann.
Wow.
Ja, so viel von OS Domotics über Lernroboter.
Sehr cooles Konzept. Florian, du hast noch ein Herzensthema?
Ich?
Ja. Was? Diese freie Software-IT, was du mir gesagt hast, diese Homepage?
Achso, die, ja, die ist noch nie, immer nicht gelauncht. Aha. Ich habe dich nur jetzt eingetragen.
Achso,
ich
weiß nicht, ob, ist das noch
das ist noch immer nicht so offiziell. Ich muss ja noch immer...
Ja. Kannst du sagen, dass demnächst eine ganz tolle Homepage
kommt was Urcooles.
Okay.
Stay tuned.
Genau. Ich hoffe demnächst. Okay. Solange die letzten Bugs gefixt sind.
Ach, kommt der Testbetrieb.
Nein, eh nicht, aber nur für den Testbetrieb mal ein bisschen was und dann ja,
ja.
Jetzt geht's wird es ein Announcement geben.
Dann würde ich zum schöner Leben Thema überleiten. Du hast gesagt, du hast ein Buch gelesen oder vom Sandmann hast du gesagt.
Ja, der Sandmann.
Ja, bitte, erzähl uns vom Sandmann.
Der Sandmann. Schluss.
Sandmännchen.
Jetzt schlafen alle. Ist eine Comicreihe, die ist 1988 ist die gelaufen.
Hast du nicht schon mal über den Sandmann erzählt in einem Podcast?
Ich habe schon einmal erwähnt, dass ich ihn vorhabe zu lesen.
Aber noch nicht wirklich.
Und ich glaube nur angerissen, aber ich glaube, ich habe nicht länger davon erzählt, weil ich habe mich erst jetzt überwunden, ihn zu lesen, weil ich habe Ewigkeiten schon die ersten zwei Heften zu Hause ihn gehabt.
Und wirklich noch so Totholz, nicht auf
ja, ja, das ist ganz klassisch. Okay. Schaut ja ziemlich traurig aus, die Comic-Szene am Tablet und so. Es ist schwierig.
Noch nicht der große Markt.
Dasselbe Problem wie immer, du kannst dir irgendwie Apps kaufen von den großen Verlagen.
Also wo es dann DRM eingesperrt, nur ihre Sachen.
Genau, das macht keinen Spaß.
Lizenziert zusammen. Eine Zeit lang, eine begrenzte Zeit.
Außerdem muss man sagen, es ist ja witzig mit den Medien, also witzig, aber interessant. So Bilder beispielsweise, so von Malern gemalte Bilder, hat man gerne im Original. Da ist die Kopie eigentlich ziemlich, kann man zwar digital kopieren, die
perfekte haptische
Kopie, aber man möchte eigentlich das Original haben.
Okay.
Das hat am meisten Wert. Und beim Comic ist es schon ein bisschen eine Abstufung davon, auch was Grafisches, auch was mehr Haptisches nicht, aber da hat man auch, also mir geht es zumindest, da hätte man auch lieber das noch in Papier als
in... Du musst lieber ein Papier-Comic als ein PDF.
Richtig, genau.
Okay.
Beim Buch beispielsweise, da hält sich dann schon relativ die Waage, werden die EPUBs nicht so schlecht verlegt teilweise.
Also, ja.
Ja, naja. Und
du hast ihn jetzt schon gelesen oder du bist noch dabei beim Sandmann?
Es umfasst insgesamt 2000 Seiten in 70 Bänden, 76 Bänden.
Du hast dann etwas vor dir?
Ich habe schon ziemlich viel hinter mir, weil ich bin, glaube ich, bei Band 66 oder so, also die letzten 10 Bände fehlen mir noch.
Du weißt, es gibt Leute, abgeben. Nicht hier jetzt beim Biertaucher-Podcast, aber es gibt Leute, die haben ein Real Life und so. Und
ja, das Beruf funktioniert. So. Die Leute, die im Real Life unterwegs sind, die müssen in U-Bahnen sitzen und da gibt es nichts Schöneres als ein Comic, zumal das ja auch ziemlich einfach zum Auf- und Zuklappen und rein- und rauslesen ist.
Du fährst aber viel U-Bahn.
Ja, ich
fahre viel U-Bahn. Ja, Jahreskarte.
Du fährst immer im Kreis.
Ja, ja, die U4 bis zum 13. raus und dann wieder in einen Sektor. Okay. Das ist eigentlich ganz praktisch.
Das kann man ganz schnell in den Standby und wieder einschalten.
Ja, das ist das Praktische.
Genau. Also Wien braucht dringend wie Berlin so eine Rundlinie, ne, wo du ewig im Kreis fahren kannst.
Sehr schön. Circle Line in London, glaube ich auch.
Ja. Das ist angenehm. Ich bin schon ein paar Mal stecken
und dann geblieben. Den Literaturwaggon. Ne?
Vielleicht so ein Nachbar oder Transip oder so.
Schlafwagen, genau. Mit der
Komik-Lounge. Die Österreich-Karte.
Genau.
Jedes Mal nach Innsbruck und zurück.
Da kann man viel lesen. Und vor allem, da funktioniert das Internet eh nicht gescheit. Das Gescheiter, man liest was.
Genau. Bei der Weststrecke manchmal geht es bis Salzburg, aber nicht gut.
Ja, das Südbahn geht es nur damit
berichten. Das Südbahn geht es gar nicht.
Ja, naja, das stimmt nicht. Ich bin von Kärnten unterwegs gewesen nach Wien und habe dann versucht, ich bin weggefahren vom Geldal, ja, also hinter Hermagor von Dellach weg. Ja.
Für Nicht-Österreicher Quadratprovinz, also Provinz und von in der Provinz nochmal Provinz, habe ich es richtig?
Ja, genau, so okay. Drei Häuser und ein Händemaß und so, ja. Und habe versucht, bis Villach den Biertaucher-Podcast downzuladen.
Ich geniere mich. Ja.
Da gibt es den Geldal-Zubringer-Zug, da kann ich ja sagen, das funktioniert einmal nicht. Ja?
Der ist offline, oder was?
Der ist nicht offline, sondern dazwischen sind Lücken, wo das Handy umschaltet, dann geht es in den Timeout und man hat die Hälfte des Podcasts und das Ganze beginnt von neuem. Ja?
Was für einen Client verwendest du?
Carcast, ja.
Weil er freie Software ist, die kann nichts.
Ja, der Cheatboarder kann das, glaube ich, auch nicht. Das ist das Problem.
Man kann da gehört eine kommerzielle App-Körper her.
Genau. Er könnte schon, wenn du ihn beendest, kann er wieder resumen, aber nicht, wenn er einen Timer kriegt.
Die Realität ist, er hört dann auf und fängt hin und wieder an und fängt wieder bei Null an. Ja,
Horror.
Und das funktioniert einmal bis Villach nicht von der Infrastruktur her. Wenn man in Villach ist, geht das dann relativ rasch. Ja? Also ab Arnoldstein hat man dann ruckzuck den Podcast am Handy, so bis Westbahnhof. Das ist eine Station vor Villach Hauptbahnhof.
Und ich muss ehrlich sagen,
Villach Westbahnhof, jetzt nicht Wien Westbahnhof.
Ja. Es gibt Villach Westbahnhof, okay, okay, und dann kommt man in den Hauptbahnhof. Also bis von Arnoldstein bis Westbahnhof hat man den Biertacher Podcast, den ganz langen, mit 120 Megabyte locker heruntergeladen.
Ja.
Und dann, wenn man nach Wien fährt, hat man recht große Strecken auf der Südbahn, wo man kontinuierlich wirklich ein gutes Internet hat. Also wenn man surft, ich habe mir dann auch unterwegs angehört, die Bitcoins-Updates online. Das heißt, ich habe geklickt im Browser und Play gedrückt. Und das hat recht gut funktioniert im Zug, weil er sich auch einen gewissen Buffer anlegt. Es gibt nur ganz wenige Strecken, wo es nicht geht. Also zum Beispiel, es geht nicht ungefähr 15 Minuten beim Semmering. Bei den längeren Tunnels hat man Probleme, bei den kürzeren nicht, weil er buffert. Und in der Steiermark gibt es eine kurze Strecke, bei dem Erzberg, wenn man vorbeifahrt, wo es auch nicht geht.
Okay.
Also ich muss aber sagen, zu 70% von Villach nach Wien hat man genügend Internetverbindung, dass man kontinuierlich irgendwas hören kann, surfen kann, E-Mailen kann.
Okay, das war direkt über 3G vom Handy aus?
Ja.
Okay. Ja. Mit dem WLAN in den Rail-Chats ist es ja auch so eine Sache.
Das hat bei mir gar nicht
ich gut funktioniert. Ich habe ein paar Kilobyte pro Sekunde vielleicht geschafft in Richtung Salzburg, aber dann bin ich drauf gekommen, es liegt vielleicht am 5 GHz-Netz, dass das einfach verpackt ist. In 2,4 ging es.
Okay.
Das war irgendwie komisch, dass die 5 GHz anbieten im Zug. Wozu auch immer, wenn sie nur eine UMTS-Verbindung haben nachher.
Also ich hatte es auch schon mal versucht mit diesen, es gibt zwei verschiedene Züge, nach Villach, einen polnischen Zug, der hat exzellentes Essen mit einem polnischen Speisewagen, dafür hat man kein Internet. Und dann gibt es den Railjet, der hat, mittelmäßiges bis schlechtes Essen, Fertigküche, dafür hat man Internet, ja.
Manchmal.
Aber, aber dieses Internet ist unbrauchbar.
Kannst du also das Foodblog anschauen dafür?
Ja, ich muss ehrlich sagen, die 3G-Verbindung über die Handy-Provider ist besser wie das Bahn-Internet.
Okay,
das ist meine Erfahrung auf der Südbahn. Viel bessere
Variante. Habe ich auf der Westbahn auch gemerkt.
Es funktioniert nicht wirklich.
Also ich versuche den Railjet sowieso zu meiden, wo es geht, weil im alten ÖBB Intercity gibt es nämlich ein Kinderspielabteil, das ist 3 Abteile groß und das gibt es so in der Form im Railjet leider nicht mehr. Und das jetzt immer das Kinderspielabteil, da gibt es ja weder Steckdose noch Wi-Fi, aber dafür kann das Kind herumlaufen und man hat Zeit, tatsächlich einen Computer reinzuschauen.
Ehrlich. Das sind diese schrecklichen Abteile, wo ein Disney-Film in Endlosschleife
wohnt. Nein, das ist eben im Railjet.
Nicht abschalten kannst.
Ne? Na genau, in den Kinderspielabteilen gab es das auch, aber da ist Platz für so einen Röhrenfernseher. Die haben den ganzen Röhrenfernseher rausgetan, warum auch immer. Da gibt es das jetzt zum Glück nicht mehr. Deswegen fahre ich so gerne damit. Und im Railjet ist das so, da gibt es jetzt einen Flachbildfernseher, wo... Und davor 3 Stufen, wo sich die Kinder hinsetzen können und dann werden sie 4 Stunden lang verblödet. Nämlich mit Schnipsel aus Disney-Filmen.
Genau, weil die laufen nicht einmal
durchgehen. Du hast 30 Sekunden von einem Disney-Film, dann kommt der nächste und dann geht
wenn es durchgeht.
Genau, wenn die Spule durchgeht, dann geht es weiter. Und selbst wenn man alle 30 Sekunden Schnipsel aneinander rät, ist nicht mal der ganze Film drin. Ich habe nämlich einmal mitgeschaut.
Es ist zum Glück nicht wahnsinnig laut. Aber
wenn man mit dem Railjet fahren, setze ich mich lieber woanders hin.
Das hilft eigentlich nur die transportable, klebbare Plastikfolie, die du draufklebst.
Scheint nicht für die Lautsprecher. Ich bin auch gerade mit dem Zug von Villach nach Wien gefahren.
Ich kann es aber niemandem empfehlen, mit Kindern von Dellach nach Wien zu fahren. Ja. Mhm. Nicht unter 9 Jahre. Ja, das überlebt man als Vater nicht.
Also. Kinder im Zug rumteufeln oder warum?
Naja, das ist einfach zu lang. Ja.
Also zu lang.
Weil unser Zug ist so schnell, der braucht 7 Stunden.
Mhm.
Und für 400 Kilometer, das ist nämlich ganz geschwind, ne? Da geht es wirklich duck, 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 duck. Ne?
Wie lange fährt der von Dellach nach Villach?
1,5 Stunden.
Ja.
Also 1 Stunde 40, genau.
Okay, und dann muss man in Villach noch warten, oder?
Dann wartet man in Villach 20 Minuten und dann fahrt man von Villach nach Wien und es dauert sehr, sehr lange. Warum fahren alle mit dem Auto? Das verstehe ich jetzt aber nicht. Da fahrt man nämlich ungefähr 4 Stunden. Wenn man keine Pause macht oder 5 Stunden mit Pause.
Gregor, was ich immer schon fragen wollte, dieser Sandmann-Comic, wie ist
das? Ah ja, der Sandmann. Wenn der Sandmann Komplexe hat. Kennst du das Lied eigentlich? Ist von Helmut Qualtinger, kannst du mal auf YouTube nachschlagen. Ist nicht sein Bestes.
Naja. Okay.
Das Comic ist von Neil Gaiman, den kennt man, der ist sehr beliebt in der Nerd-Szene, der hat American Gods geschrieben.
Was ich gerade lese.
Ja?
Ja.
Und, wie gefällt es dir bis jetzt?
Ja, sehr gut.
Ist
ja.
gut?
Ist gut. Fast fertig,
ja. Ich hatte ein bisschen einen unglücklichen Einstieg mit dem Neil, weil ich habe mir angeschaut den Film Stardust, nennt sich der, und der ist so ein Märchenfilm mit Robert De Niro. Und der hat mir jetzt persönlich nicht so gut gefallen, aber ist halt ich so mit Filmumsetzungen, muss ja nichts heißen. Auf jeden Fall habe ich mich lange überwinden müssen, weil, ich weiß nicht, der grafische Stil hat mir am Anfang nicht zugesagt.
Vom Sandmann-Comic.
Vom Sandmann-Comic, ja. Und ich habe es immer beiseite gelegt und jetzt nach 2-3 Jahren habe ich mir dann Herz gefasst, habe angefangen, habe es in einem Rutsch eigentlich bis jetzt dann durchgelesen und ist zu empfehlen. Ja. Die Handlung, gute Frage. Es geht um den Herr der Träume, auch Morpheus genannt oder Lord of Shaper oder Lord Shaper oder so heißt er auch. Und ist eine Geschichte, am Anfang wird er gesammelt, von jemandem herbeigezaubert und eingesperrt und lange Zeit drinnen gelassen, so um die, ich weiß nicht, 1900 herum, und dann ist er, glaube ich, mal 30, 40 Jahre eingesperrt und dann kommt er wieder raus und dann beginnt die Handlung. Und dann, es ist eine interessante Welt, die beschrieben wird. Es ist ein Mixturium aus einer Welt der Götter, also es gibt diesen Traumgott und er hat mehrere Geschwister, eine davon ist der Tod, das ist seine Schwester, dann gibt es noch seine Schwester Delirium, seine Schwester Desire, der Wunsch, und dann noch Despair, die Verzweiflung, und ich glaube, einen Bruder gibt es noch, Destruction, die Zerstörung oder so. Und es dreht sich um Menschen in unserer Welt, aber andererseits gibt es auch Traumwelten und auch Geschichten, die zu Träumen werden, und Träume können auch Orte sein, und diese Orte können wiederum Traummenschen sein. Also er spielt sich mit dem Thema alles, was spielt sich ab, wenn wir nicht wach sind, wenn wir gerade am Einschlafen sind, was wir träumen, was für Einflüsse hat das. Das ist natürlich ein sehr schön philosophisches Thema und noch sehr dankbar, weil in diesen 70 Bänden wird ungefähr alles abgedeckt. Also ganz frühe Geschichte, jetzige Geschichte, es werden historische Begebenheiten erzählt. Es kommt der unsympathische Robespierre vor, beispielsweise eine Geschichte, William Shakespeare, aber er ist ja nicht so schade und nimmt andere Superhelden-Universen beispielsweise her, wo dann zum Beispiel eine Episode in Gotham City spielt oder so. Also er wandelt dadurch durch diverse Genres und der grafische Stil ist einmal immer an die Geschichte angepasst. Sie haben sich da keinen einheitlichen Stil genommen, sondern wie gesagt, immer pro Geschichte oder pro Zyklus springt das. Und es gibt halt so größere Abenteuer, die dauern so 10 Bände lang, und kürzere Einzelgeschichten. Und ich fand das sehr schön, es hat mich ein bisschen erinnert, so hochgefasst, ein bisschen auch an die griechischen Sagen teilweise, weil eben diese Göttergeschichte und wie sie auch ins Menschenschicksal eingreifen und so. Und es kommen auch teilweise so Referenzen vor, wie zum Beispiel der Sohn vom Morpheus, beispielsweise der vom Morpheus ist der Orpheus, vom Orpheus und der Eurydike, dieser Sänger, da gibt es eine griechische Sage, die sich darauf bezieht und so. Also man muss sagen, es erwartet ihnen irgendwie ganz viel und es ist irgendwie toll und auch sehr literarisch geschrieben, also kein Trash, auch wenn es teilweise wirklich auch sehr brutal und grausam ist, aber so waren die alten Sagen halt auch. Auf der Negativseite ist halt 1992, der Morpheus selber schaut ein bisschen aus wie der Angel von Buffy irgendwie, also so schwarzer Mantel und ein bisschen wie der Sänger von The Cure oder so und hat so ein bisschen so das Emo-Dasein und in schlechten Augenblicken hat so ein bisschen was, ich weiß nicht, was billig-mythologisches, pseudophilosophisches in den guten Augenblicken. Also wenn sie zum Beispiel, gibt es eine Episode, wo sie im Lokal am Ende der Welt wo, sitzen und sich gegenseitig Geschichten erzählen, dann finde ich es wieder großartig. Alles in allem auf jeden Fall lesenswert und ich glaube, wenn man so ein bisschen so Comic mitquatschen möchte, irgendwie ist es eh ein so ein großer Zyklus, an dem man kaum vorbei kann, sollte man auf jeden Fall eine Chance geben, mehr als 3 Bände lesen, und wenn es einem dann immer noch nicht gefällt, dann kann man es immer noch beiseite schieben.
Danke. Ja, ich habe das Gefühl, weil alle schon nervös ihre Handys wischen, dass wir aufhören sollten.
Ja, machen wir eine Meldung.
Bitte schön, bitte schön.
Ich habe in eurem Podcast gehört, oder in unserem Podcast, weil ich auch mitrede heute, dass ihr gemeint habt, es gibt Cash for Web.
Ja.
Das heißt, das ist eine Prepaid-Kreditkarte, wenn man so will, auf einem Zettel. Mhm. Daraufhin ging ich nach dem Podcast in die Trafik. Also ich bekomme Cash for Web mit 4 geschrieben.
Ja.
Habt ihr sowas? Hat die Trafikant gesagt, Moment, hat dann auf seinem Terminal rumgeklickt, mehr haben wir. Ne? Ich weiß jetzt die Ziffern nicht mehr genau, aber ich glaube 25 Euro, 50 Euro, 100 Euro und 150 Euro.
So sind die Abstufungen, ja.
Habe ich gesagt, ja, ich bekomme das mit 50 Euro, habe es dann bezahlt mit meiner...
Kreditkarte?
Nicht mit der Kreditkarte, sondern mit der Bankomatkarte. Hatte dann eine Luftschnittstelle dazwischen, nämlich den Zettel. Ne? Mhm. Das ist wichtig. Dadurch war es dann anonymisiert fürs Internet. Und darauf hat man die Daten wie von der richtigen Kreditkarte. Daraufhin ging ich in einen deutschen Online-Shop, habe mir Produkte zusammengeklickt,
ja,
und habe das Ganze bestellt. Ja? Meine Erfahrung ist, es ist total simpel, echt cool. Ja? Mhm. Der Pferdefuß daran ist, man muss sich überlegen und so viel bestellen, dass man die Summe ausgibt. Ja?
Ja,
es sollte nicht übrig Geschäft bleiben. Ja, ja. Das ist das Geschäftsmodell. Und das ist eine kleine Herausforderung und daran muss man sich gewöhnen.
Ja.
Aber ich muss sagen, ab dem zweiten Mal schafft man das schon.
Ja, aber okay. Wenn da jetzt ein paar Euro übrig bleiben, was passiert dann?
Du kannst es dir rücküberweisen lassen. Gibt schon die Möglichkeit.
Na, da kostet aber 2 Euro. Bei Google, die 2 Euro, 1 Euro, 50 Cent kosten, die ich mir nie kaufen würde, ja,
ah, ja,
bevor ich sie verfallen lasse.
Aber das kannst du nicht auf die nächste Cash4Web-Zettel draufbuchen lassen?
Das geht nicht.
Okay.
Man kann sie nicht kaskadieren.
Spenden, ne?
Man kann aber ab einem Jahr, glaube ich, läuft diese Kreditkarte aus und dann kann man sich umsonst das Geld retour buchen lassen. Wenn man es sich vorher retour buchen lässt, das geht auch, zahlt man eine Gebühr, ich glaube 2 Euro.
Das meinte ich, ja.
Das heißt, man braucht ein Handy mit einer Weckerfunktion, die sagt, ah, Moment, ja, dein Zettel mit der Nummer sonst ist ausgelaufen, jetzt bekommst du dein Geld retour. Ja.
50.
Aber ich kaufe mir lieber Apps, zum Beispiel, wo ich gehört habe, diesen Beyond Cast, oder wie heißt der?
Ja, Beyond Cast.
Genau. Den werde ich mir jetzt zulegen, damit ich die Podcasts schneller hören kann.
Ja, geht ja mittlerweile.
Kann genauso mit mehrfach.
Das ist mein Plan. Also, wenn es sind 7 Euro übrig geblieben, ja. Und die gebe ich halt jetzt aus an Produkten, die ich mir sonst eh nie kaufen würde.
Gut. Ich habe noch eine Meldung, das ist eigentlich eine wichtige Meldung, eine Sicherheitsmeldung, und zwar, die auch dich persönlich betrifft, Horst.
Ja.
Und zwar für,
nicht mehr.
Ich weiß nicht, ob sie die Bitcoin-Adresse noch, ob wir noch sie zuschneiden.
Sie kommen noch danach hin.
Die haben das dann
eine E-Mail erhalten mit dem.
Genau, weil die sich, es gibt...
Bitcoin-Wallet, möchtest du sagen, hat einen Sicherheitslink, oder?
Nein, nicht Bitcoin-Wallet, sondern Android.
Android,
okay. Die Secure-Random-Implementierung, die Zufallszahlen liefert nicht ganz zufällige Zufallszahlen. Das heißt,
zufällig liefert keine.
Bitte?
Aber
ganz zufällig liefert sowieso keine.
Mit
zu wenig Entropie und macht es daher vorhersehbar und das wiederum macht sehr viele Verschlüsselungsdinge unbrauchbar. Und ganz konkret bei Android Wallets, also bei Bitcoin Wallets, bedeutet das, wenn man eine Zahlung macht mit seinem privaten Key, den man hier hat, also du hast eine öffentliche Adresse, privaten Key, dann ist da immer eine Zufallszahl bei jeder Transaktion im Spiel. Wenn du jetzt 2 Transaktionen machst, die zeitlich hintereinander liegen, heute und in einem Monat, und 2-mal dieselbe Zufallszahl verwendest, dann kann ein Angreifer aus den öffentlichen Transaktionsdaten deinen privaten Key unter Umständen rückrechnen. Das heißt, und das ist nämlich jetzt ein paar Android-Kunden, also Android-Wallet-Nutzern mit verschiedenen Wallets, wenn nämlich alle dieselbe verwendet haben, passiert. Das sind schon 50
das heißt,
Bitcoin.
Ich sollte jetzt meine Bitcoins von der Android-Wallet irgendwo anders hin überweisen.
Also, alle, die irgendeine Wallet auf Android verwendet haben, muss jetzt nicht die von Shitbox sein, auch kann auch die frühe Mycelium sein, und damit bereits Transaktionen gesendet haben, wenn du es jetzt nur empfangen hast und nie was gesendet, das ist kein Problem, dann hast du mehrere Transaktionen, die sind öffentlich in der Blockchain, und wenn da unter Umständen mehrere dieselbe Zufallszahl, denselben Seed verwendet haben, kann das sein, dass das Geld dort gestohlen kann. Also einfach eine neue Adresse anlegen, Updates machen, das ist die neueste Wallet-Software. Und
die Wallet hat sich schon abgedatet bei mir heute.
Genau, da ist schon, die haben jetzt die Implementierung selber in der Applikation geändert, weil sie sich nicht mehr auf das Framework verlassen. Und das ist wieder ein Thema, da kann man weiter ausholen. Warum ist
aber
das
um
so?
Um ganz sicher zu sein, muss ich mir jetzt praktisch eine neue Adresse anlegen.
Also die App hat sich geupdatet und die Wallet ist ja das, was du erneuern musst.
Genau, also eine neue Bitcoin-Adresse anlegen und die alte nicht mehr... Man tut zum Beispiel, dass die auf der Webseite stehen, die Adresse.
Ja, das heißt, soll die alles austauschen?
Den Key aber nicht wegwerfen, weil was ist, wenn da übermorgen jemand dort Geld hinsendet? Das ist ein Key am besten irgendwo aktivieren.
Zwei Wallets.
Also mit
2 Adressen.
So Adressmanagement ist eh noch ein Thema, was man lernen muss mit Bitcoin. Aber die alten Keys sicher zwar Update behalten irgendwo, aber nicht mehr aktiv verwenden und kein Geld drauf liegen lassen. Nur falls jemand Geld drauf hinüberweist und du hast den Private Key auch weggeworfen, so kannst du das Geld nie wieder verwenden.
Ja. Das betrifft dann aber alle Dienste, die Zufallszahlen generatoren von Android verwenden, also wie SSH und so weiter.
Ja.
oder also Verschlüsselung.
Secure Random ist in Java eigentlich die Klasse, die dir jetzt wirklich die Pseudo-Zufallszahlen liefert, die du
oder
gerne
HTTPS
verwendest.
Und so weiter. Ne?
Und das, es ist, sie haben zumindest schon zwei Transaktionen, habe ich gesehen, selber, die was im Abstand von 4 Tagen dasselbe Integerzahl geliefert hat. Mhm. Was irgendwie.
Das klingt aber sehr eigenartig.
Sehr arg ist eigentlich.
Das sind jetzt natürlich random. Aber sag mal, was tut es denn eigentlich mit den ganzen Private Keys, die man heutzutage so managen muss?
Ja, das ist eher ein Thema. Beim
Bitcoin habe ich regelmäßig meine Festplatte aus Versehen und dann sind sie mal alle weg. Ah ja, das ist ein super Umgang. Das sind die Private Keys da.
Genau. Was sind Private Keys? Wie viele?
Was ist das?
Ich weiß auch nicht, aber was
ich
ist das?
Ich habe einen genau für mein GPT.
Genau,
dann und meine SSH-Keys, okay.
Ja, Bitcoin passt dann.
Nein.
Ah, okay, hast du nicht, okay. Habe ich auch nicht.
Aber da verliere ich ja mein ganzes Geld, also ich meine.
Genau, aber vielleicht mag man für sich verschiedene haben für verschiedene Dinge. Macht das Sinn?
Na, ich glaube, es wäre gut,
wenn du es. Also,
GPG.
Ja, für SSH. Für
SSH für kann man, ja.
Dann, oder vielleicht für verschiedene.
Ich habe 2 SSH-Keys, das eine ist aber nur für mein SDK. Ja. Da ist es wurscht, dann kann ich neu bauen.
Martin, das ist kein Problem. Mhm. Wenn du mehrere Secret Keys hast, machst du dir bei Dropbox einen Account. Und dort legst du die alle in ein Textfile rein.
In ein Textfile, ganz genau.
Auch wenn du dir dann deine Festplatte löscht, kannst du das dort nachschauen.
Nein, aber immer gedacht, man könnte es ins KeePass reinspeichern und die KeePass-Datei in die Dropbox geben.
Naja, du kannst sowieso die Keys selber sowieso verschlüsselt ablegen, die Private Keys.
Ja, ja, aber.
Und dann kannst du sie im Grunde, ja, wenn dein Passwort dafür gescheit genug ist, kannst du sie irgendwo hin synken. Am besten nicht mit der Cloud, aber mit dem eigenen Storage.
Ja, genau, weil wenn der dann eingeht.
Ja, dann hast du noch immer das Original. Dafür ist ein Backup da.
Ja, ja, genau, dann ist man wieder fürs Backup verantwortlich. Da bin ich bin kein großer Fan von Backups, wenn man machen will.
Da, ja, aber wenn du es vielleicht auch weg manchmal. Es gab Leute, die haben auf Mega-Upload ihre Backups gehabt.
Genau, aber man kann von der Masse der Menschen meiner Meinung nach verlangen, dass sie ernsthaft Backups machen. Ist leider so.
Ja, aber sie tun es in der Cloud auch nicht ernsthaft.
Ja, das stimmt natürlich.
Es ist wurscht, wie sie machen. Meistens machen sie es gar nicht.
Man könnte einen Backup-Ring aufmachen. Ich schreibe dir eine E-Mail mit allen meinen Secret Keys und du dem Johnny und der Johnny dem Harald und die E-Mail wandert dann immer im Kreis.
Aufteilen. Nein, es liegt dann eh auf allen Mails.
Ja, über E-Mail, ja.
Genau, wenn das alle mehr wissen, dann fragen wir die NSA.
Genau, genau.
Aber was du machen kannst, kauf dir einen Mac, nimm dir diese Time Machine mit Storage-Ding, was dann synchronisiert.
Und dann ab
das anstecken und dann wie.
Dein Backup-Problem.
Naja,
oder man bastelt sich selber
es an und macht ein Backup. Es gibt ein paar Backup-Lösungen.
Das wäre schön, wenn es eine eigene Distro dafür gibt. Gibt es sicher irgendwann bald mal von Raspberry Time Capsule, irgendwie Eske,
Distro. Naja, aber du brauchst eine Distro eigentlich dafür.
Ja, Single Purpose, weißt du.
Ja, aber was macht das Ding dann?
Damit du die Leute da irgendwie dazu bringst, das steckst du halt an. Irgendwie.
Ja, aber USB dann kannst du eine externe USB-Steckding, also USB-Ding anstecken und dein Computer tut das.
Ja, aber etwas, was schon so Netzwerk-Aware ist, dass du irgendwo so auf deinem Router ansteckst, genau, so etwas.
NAS gibt es auch fertig. Ein Raspberry ist scheiße
als NAS. Ja, natürlich, aber ich finde es super als NAS.
Ja, wenn du Zeit hast.
Okay. Raspberry ist sowieso noch immer Zeit, oder?
Ja, aber auch du, nicht nur zum Einrichten. Einrichten geht schnell. Ich habe mir meinen schnell eingerichtet, das bootet dann mein hoffentlich zukünftiges NAS, wenn ich wieder Geld habe. Aber irgendwas mit echtem SATA und kein USB, was mit,
so, mit dem Internet. Ist der Plattenzugriff so wichtig?
Das LAN-Kabel ist im selben Bus wie die USB-Platten und das, wenn du 2 Platten angeschlossen hast, dann geht gar nichts mehr.
Ja, ich hätte noch ein technisches Erlebnis. Ich bin, sagen wir so, ich programmiere Sachen und kenne mich aus, wie man unter Linux Programme schreibt und so weiter. Ja. Mhm. Aber mit der Bedienung habe ich es nicht so. Ja. Aber ich bin letztens drauf gekommen, SSH kann ja viel mehr als ein Login machen.
Ja.
Und habe einen Tunnel gemacht mit SSH.
Jetzt kommt Forward Internet.
Ich habe Problem. Ja. Es gibt ein Haus.
Foxboxy.
Und es gibt eine Wohnung, die sind weit auseinander. Und ich möchte darüber jetzt über UDP kommunizieren, IPv6. Mhm. Da aber natürlich die Telefonprovider nicht einmal wissen, wie man das ausspricht, ja. Habe ich jetzt ein Modem, das kann genatet eine 10-Adresse empfangen von Yes, ja, weil das hat die billigste Karte. Da steckt dem Modem drin im Haus. Mhm. Jetzt möchte ich das aber zu meinem Server bringen und habe dort aber einen Mini-Linux-Rechner in einem sehr, sehr kleinen Linux-Modul laufen, wo ich nicht unbedingt jetzt VPN-Tunnels machen möchte. Ja. Da ich sowieso eine UDP-Daten versende über SixLopan, ist das prädestiniert, mit niedriger Datenrate eine einfache Methode zu wählen. Daraufhin habe ich SSH genommen. Das kann nämlich auch Tunnel, wenn man möchte. Das muss man dann in der Konfiguration erlauben. Tunnel-Mode ja, beiden Seiten, Server und Client. Dann kann man einen Tunnel aufbauen. Das Interessante ist, ich habe jetzt eine IPv4-Verbindung. Eine Seite ist NAT, eine Seite ist wirklich geforwardet SSH. Das kann ich in den Tunnel aufbauen. Und also über diesen Tunnel kann man dann auch IPv6 durchtunneln, über diesen SSH-Tunnel. Und man hat dann wirklich zwei virtuelle IPv6-Devices, die wie eine Netzwerkkarte aussehen, und man kann darüber wirklich Daten schicken. Und es hat funktioniert.
Ja.
Die Konfiguration ist dann relativ einfach, wenn man dann noch sucht, SSH-IPv6-Tunnel, findet man auch Informationen drüber. Es ist nur zu beachten, dass es da gewisse Probleme gibt, wenn man TCP-Pakete versendet. Das hat mit dem ganzen TCP-Kommunikation-Dreiweg-Algorithmus zu tun. Aber wenn man nur UDP sendet, funktioniert das sehr gut. Kann ich nur empfehlen, sehr ressourcenschonend. Geht auch auf wirklich Mini-Linux-Systemen und verbraucht kaum Daten.
Ja, SSH hat man überall.
Und ja, SSH und
VPN-Lösungen installieren. Also, wie gesagt, die anderen Sachen installieren sehr VPN vor, also wenn man wirklich nur minimalistisch arbeitet. Ja. Und SSH kann echt viel. Das ist,
haben wir schon oft gesagt.
Das haben wir schon oft, ja. Wir haben
ja, man kann ja vielleicht nochmal auf den Talk hinweisen. Ich glaube, es gab einen Talk auf dem Graz über das Thema irgendwas mit SSH dieses Jahr. Findet man sicher auf YouTube oder direkt auf der Webseite von denen, wo auch irgendwie alles Mögliche, was man halt machen kann, was für Tunnels man bauen kann, Portbinden und was auch immer.
Ein kleines Zaubertool. Na gut. Ich erzähle meinen Film nächstes Mal.
Dann sage ich Dankeschön an alle, super war's.
Endlich waren wir mal wieder viele, ne?
Ja, herrlich.
Schön.
Schön.
Das hat mich auch sehr gefreut.
Ja, macht's was gut, bis nächste Woche und bis bald.
Ja, dieses Mal wirklich bis nächste Woche. Jetzt bis in 5 komm, oder 25.
Ja. Bis nächste Woche. Ja. 25 Wochen.
125 Wochen.
Wie schaut's bei dir aus, Martin?
Vielleicht schon bis nächste Woche.
Alles super.
Wir sind zwei.
Wir bleiben gespannt. Wir müssen jetzt noch eine Lösung finden, nachdem die Amerikaner auszucken, wo wir unsere E-Mails hin tun.
Achso,
ja, irgendwo muss man es machen. Irgendwo im AKH.
Okay,
ja.
Wir treffen uns hier und tauschen hier unsere USB-Sticks aus, einmal die Woche.
Wir tarnen ihn als Mülltonne die mit Kamera drauf, das fällt keinem auf.
Genau.
Das tut man in Wirklichkeit ins geheime Briefkasten.
Na dann, schön war's, bis denn.
Bis dann, ciao.
Wir berichten ausführlich über die Sicherheitsschwankung auf Android-Devices.
SEC vs. Pirated 40, Bitcoin ist Geld.
Bitbill-Patent auf Paper-Wallets angefochten.
BitPay geht Partnerschaft mit Recard ein.
Bloomberg bekommt Bitcoin als Währung.
Mt. Gox-Volumen fällt unter 50%.
Und der Bitcoin-Partybot.
Unsere neueste Folge findet ihr unter bitcoinupdate.com.